spät einsteigen ins Laufen und dann komplett dem Marathonwahn verfallen? Ich habe eine Menge Fragen. Bester Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholz. Okay, du verstehst das vielleicht, weil du hast ja im Prinzip auch erst spät angefangen, Marathon zu deinem Ding zu machen. Aber was Maike uns heute erzählt, ist schon noch zwei Stufen drüber. Besser.
Anders. Also, das kann ich nur unterschreiben. Es ist ein sehr, sehr spannendes Gespräch geworden mit ihr. Also Maike hatten wir schon länger auch auf dem Schirm, bei uns mal einzuladen. Es ist natürlich jetzt mit dem Doppelschlag Berlin-Marathon und Frankfurt-Marathon einfach ein gutes Timing gewesen, sie anzufragen. Und glücklicherweise hat sie auch Zeit für uns gefunden. Und das ist spannend zu sehen, einerseits, wie sie ihr Leben balanciert, alles zwischen Marathonlaufen, Medizinstudium, beziehungsweise jetzt ja praktisches Jahr und auch noch, ja, manche werden sie daher vielleicht auch kennen, auch Modeljobs anzunehmen und umzusetzen, denn sie war ja auch bei Germany's Next Topmodel im letzten Jahr. Da könnt ihr euch schon drauf freuen, auf den Gesprächspart. Und sie ist der klassische Inbegriff von jemandem, der sich spät berufen fühlt, doch leistungsmäßig Marathon zu laufen, und das ja offensichtlich auch sehr erfolgreich. Ganz spannender Werdegang auf jeden Fall. Marathon ist ein gutes Stichwort, Ralf. Du warst auch im Einsatz am Marathon Sonntag, in dem Fall natürlich wie gewohnt am Mikrofon. Ich habe mir die zweite Hälfte angeschaut. Die erste Hälfte hat nicht ganz hingehauen. Bei uns ist die Kleine gerade die Woche über jetzt schon länger am Kränkeln. Insofern bin ich ein bisschen später dazu gestoßen, aber ich fand das eine coole Übertragung, muss ich sagen. Mit dem Kollegen Marc Tortell, der da ja heute am Sonntag sein Debüt gegeben hat. Ich fand, das hat er sehr gut gemacht. Dafür, dass er, glaube ich, das davor meines Wissens nach ja noch nicht gemacht hatte.
Nee, hat er nicht. Sein Vorteil ist und war natürlich, dass er Frankfurter ist und, sagen wir mal, eine Idee hatte, was da passiert. Weiß nicht, ich glaube, den Teil hast du dann vielleicht nicht mehr gehört. Der hat zum ersten Mal 2011 am Frankfurt-Marathon teilgenommen.
Nee, in der Staffel?
Nee, ein Mini-Marathon.
Ach, geil.
Ist der, oh, noch, das ist der ist ja noch viel, viel jünger, ne?
Als, ja.
So, und dann hast du natürlich dieses Event als Stadtevent, als Sportevent, als Laufevent natürlich ganz anders eingeatmet, als wir das überhaupt nachvollziehen können, als diejenigen, die jetzt aus unserer Profession dazu kommen, einfach einen anderen Zugang.
Ja, total.
Und das war, glaube ich, sehr spannend, wobei ich tatsächlich bei den sportlichen Dingen habe ich schon ein paar kritische, wie soll ich sagen, Schwingungen in mir. Ja, also jetzt ausdrücklich nicht bei Laura Hottenrott, die ja da nochmal versucht hat, nach ihrem Auftritt bei den Olympischen Spielen sich fit zu machen und sehr lange versucht hat, die Pace zu halten, um ihr angestrebtes Ziel zu erreichen. Und irgendwann war dann wirklich wie Stecker gezogen, als so eine zweite Gruppe zu ihr auflief und an ihr vorbeilief. Das kennst du wahrscheinlich auch, ja, wenn du merkst, okay, das kann halt einfach jetzt so nicht weitergehen. Und dann ist ja die Überlegung, bleibst du drin? Läufst du weiter? Was machst du? Das ist sicher eine schwere Entscheidung für Profis, ja, ist ja klar. Aber ich glaube, das war eine sehr nachvollziehbare Geschichte, weil es war doch noch relativ weit bis ins Ziel von da aus. Und ja, wir reden ja vielleicht gleich noch einen Halbsatz über Hawaii. Da sind ein bisschen andere Gesetzmäßigkeiten. Warum macht man das dann zu Ende? Das ist ja vielleicht auch noch weniger häufig machbar innerhalb eines Jahres für Profi-Triathleten in Long-Distance-Ironman, aber es sind halt schwere Entscheidungen, die man dann treffen muss, im Rennen treffen muss. Ne? Laufe ich jetzt weiter oder laufe ich halt einfach nur noch zu Ende, wie auch immer?
Ja, ich glaube bei Laura, also ohne dass ich jetzt mit ihr unmittelbar nach dem Rennen gesprochen habe, sie war ja erst vor ein paar Wochen bei uns, hat da ja auch ganz offen über ihre Zielstellung für den Frankfurt-Marathon gesprochen, also gar nicht, dass es da jetzt für sie direkt um eine PB gegangen wäre oder sowas, weil sie gesagt hat, dafür war auch die Zeit der Vorbereitung zwischen Olympischen Spielen und diversen anderen Terminen, die ja da im Nachgang folgten, einfach auch nicht ausreichend genug. Und trotzdem ist ja Frankfurt quasi irgendwie Heimrennen. Klar, sie kommt aus Kassel, aber nichtsdestotrotz ist natürlich Frankfurt für alle, wahrscheinlich die aus Hessen kommen, irgendwie Heimrennen. Und dementsprechend war sie dann natürlich auch sehr geneigt, dort noch starten zu wollen, um ihre Saison abzuschließen. Und wenn dann im Rennen die Situation halt so ist, dass du wirklich von Kilometer 1 an praktisch einfach irgendwie fühlst, es geht irgendwie nicht, Beine sind schwer, es rollt 0,0 und du kämpfst dich dann schon weit voran. Ich weiß gar nicht, wo jetzt genau der Kilometer war, wo sie dann ausgestiegen ist. Ich meine, ich habe es im Fernsehen gesehen, das war irgendwo, glaube ich, schon jenseits von Kilometer 30. Und du bist ja überhaupt nicht mehr auf Bestzeitkurs und du kannst an dem Tag jetzt auch nicht mehr viel gewinnen. Also ich verstehe es, oder ich kann das schon nachvollziehen, dass sie dann irgendwann auch gesagt hat, es hat irgendwie heute keinen Wert mehr. Da wird jetzt auch nichts bei rauskommen, was in irgendeiner Art und Weise verwertbar ist. Das ist auch in Ordnung. Ich sehe das nicht mehr so kritisch. Ich habe das immer, auch in meiner Jugend, habe ich glaube ich hier schon öfters gesagt, auch eingeimpft bekommen von meinen Jugendtrainern, dass man Rennen zu beenden hat. Das würde ich grundsätzlich auch unterschreiben, mit der Einschränkung, dass Marathon einfach anderen Gesetzmäßigkeiten folgt, vor allem als Profi. Ein Fünfer, ein Zehner, wegen mir noch ein Halbmarathon, das ist nichts, was man nicht irgendwie auch an einem beschissenen Tag durchziehen kann. Nur, der Punkt ist halt, du musst als Marathon-Profi, der sie ja auch ist und ich lange war, auch abwägen, was kannst du an so einem Tag noch gewinnen und was für einen Schaden richtest du an, in Anführungszeichen, muskulär, regenerationstechnisch. Natürlich, wenn du dann rückwärts gehst und du bist eh jetzt auf einem Niveau unterwegs, was keine PB zulässt, aber trotzdem werden ja die letzten 7 Kilometer ultimativ hart. Das wirft dich natürlich trotzdem extrem lange zurück. Und dann hast du von der Zeit, und das hat sie bei uns ja auch gesagt, dass sie wirklich das Gefühl hat, sie braucht jetzt auch mal eine längere Auszeit oder zumindest eine Regenerationsphase im Hinblick auf das nächste Jahr, um da wieder angreifen zu können, die sie sich nach Frankfurt geben wollte. Aber wenn du dann halt so ein Brett, wo du halt einfach nicht dein Tag ist, und das dann auf Messerschneide noch durchziehst, ja, dann hast du trotzdem erstmal 3 Wochen, wahrscheinlich 4 Wochen, vielleicht einfach nur mit den Folgen von so einem All-Out-Marathon, der dann trotzdem dir nichts am Ende bringt, zu kämpfen und regenerierst davon nicht so gut. Insofern, also ich bin der Letzte, der da irgendjemanden verurteilt. Insofern, ich glaube, das war für sie jetzt einfach eine sicherlich schwierige, aber für mich vollkommen nachvollziehbare Entscheidung. Für euch natürlich, die dann trotzdem noch eine gewisse Übertragungszeit haben, ich kenne das ja auch ein bisschen zumindest, das ist natürlich schwierig, dann da irgendwie einen roten Faden weiter zu verfolgen. Man muss ja fairerweise sagen, Frankfurt, wie gesagt, ich fand die Übertragung per se gut, obwohl das, glaube ich, ist ja schon ein bisschen, darfst du gerne, wenn du möchtest, noch was dazu sagen, ein bisschen in einer abgespeckteren Form stattgefunden hat. Aber es ist halt einfach kein sonderlich hochwertiges deutsches Feld gewesen. Und ja, mir ist bewusst, das ist in olympischen Jahren extrem schwierig. Das Problem hatte Berlin auch schon und Frankfurt muss ja dann noch gucken, wen kann ich noch bekommen, der keinen Bock auf Berlin hatte. So. Das heißt, da ist dann auch selbst in der goldenen Zeit, in der wir uns aktuell befinden, was das deutsche Marathonlaufen anbelangt, trotzdem schwierig, da irgendwie adäquate Verpflichtungen zu machen, vor allem in Hinblick auf mehr als eine Person. Aber wenn dann halt bei einer Person, in dem Fall jetzt bei den Frauen, bei Laura Hottenrott, einfach der Tag überhaupt nicht passt und sie aus dem Rennen gehen muss, dann ist halt nichts da gewesen. Und das ist dann natürlich zum Weiterkommentieren jetzt nicht sonderlich glücklich.
Also ich möchte natürlich ganz kurz meine Lanze für Jan-Lukas Becker, ja, werdet ihr ja alle kennen. Ja, du hast den natürlich auch in- und auswendig, also wenn wir ehrlich sind, hatten wir ihn nicht auf dem Schirm für
ein geiles Debüt, finde ich doch. Also.
Genau, für eine entsprechende Marathonleistung. Saarländer aus Sulzbach, alles gut. Der sehr lange auf einem wirklich harten Kurs war in Richtung 2:10. Ja. Und das ist ja immer noch eine sehr, sehr gute Zeit und vor allen Dingen auch im Debüt eine sehr gute Zeit.
Ja, brutal geile mehr, Zeit für ein Debüt wäre das gewesen. Genau. Also ich sag mal so richtig geil, dass der mit so viel Mumm in sein Debüt reingegangen ist. Solche Leute braucht man auf jeden Fall.
Sie sind halt einen 5-Kilometer-Abschnitt dann viel zu schnell gelaufen, nämlich zwischen 25 und 30, der war 15:05. Das ist dann halt einfach genau der Takt, der ihn gekillt hat hinten. Es war dann 2:15, ist ja immer noch ein sicher respektables Marathondebüt. Er ist jetzt auch nicht mehr der ganz jüngste Läufer mit 31, aber das ist ja nochmal ein anderes Ding. Grundsätzlich bin ich aber bei dir. Im Prinzip hat sich der Frankfurt-Marathon komplett von einer deutschen Szene verabschiedet. Das finde ich schwierig. Ja, es gab zum Beispiel keine Prämien mehr für die besten deutschen Leistungen. Das verstehe ich nicht. Ja, da komme ich überhaupt nicht mit. Ja, es waren insgesamt, glaube ich, 15 Tempomacher verpflichtet worden. Warum? Ja, ein großer Teil davon werden dann aus Afrika eingeflogen. Das sind ja alles Gelder, ja. Also angeblich, so wurde das in einem Artikel in der Frankfurter Rundschau kolportiert, war der Leistungssportetat 400.000 Euro. Und davon ist dann kein Geld für die besten Deutschen übrig. Und davon verpflichte ich dann eine große Zahl an afrikanischen Tempomachern. Also da, ich komme bei der Richtung überhaupt nicht mehr mit. Ja, ich habe das ja schon mehrfach hier gesagt. Ich komme auch bei der Verpflichtung der großen Zahl an Profiläuferinnen und Läufer aus den ostafrikanischen Ländern nicht mehr mit, weil es ist austauschbar. Ja, wir kennen die Menschen wirklich nicht mehr. Das ist jammerschade, weil das sind natürlich auch alles im Prinzip ja spannende Geschichten, spannende Charaktere, spannende Lebenslinien, die dahinter stehen. Aber es sind so viele und es wird wirklich dann mehr oder weniger wahllos, getrieben von Managergruppen. Und das Hauptproblem, was ich damit habe, es wird halt massiv ein Dopingproblem, das vor allen Dingen in Kenia sichtbar geworden ist, in Äthiopien aber mit Sicherheit nicht unähnlich existiert, nur der Staat ist halt sehr viel restriktiver. Da kommst du als Kontrolleur erst gar nicht so ohne weiteres rein.
So
Ja,
ist es.
aber die Verfehlungen in Äthiopien sind ja genauso dokumentiert wie in Kenia auch. Und da fließt sehr, sehr, sehr viel Geld in ein aus meiner Sicht komplett korruptes Laufsystem. Ja, weil wir tauschen ja praktisch wöchentlich, ja, die neuen Headlines über hochrangige Mitglieder aus der Top-Top-Weltelite aus Kenia, die gesperrt werden. Wir haben wirklich, ne, ihr müsst euch das so
Unser
vorstellen.
Chatverlauf in unserer
Ja,
Bestzeit-Podcast-Gruppe ist
ist immer
insofern
so.
leider ein bisschen traurig, weil wir
Ja.
neben natürlich auch spannenden und tollen Wettkampfergebnissen, nicht nur aus deutscher Sicht, leider echt überproportional viele Dopingmeldungen aus Kenia, in dem Falle meistens werden die jetzt gerade halt aktuell, vor allem in den letzten Jahren, überwiegend aus Kenia bekannt. Leider, es hält sich sehr die Waage zwischen den Dopingmeldungen aus Kenia und den anderen sportlichen Meldungen, über die wir uns erfreuen können. Und das ist natürlich ein immanentes Problem für Kenia. Ich bin aber total bei dir. Ich glaube, dass das in Äthiopien in keinster Weise geringer ist. Nur dadurch, dass der Staat sehr viel autokratischer ist, ist es, glaube ich, auch nicht so einfach unerkannt oder was heißt unbehelligt als Kontrolleur dort einreisen zu können, als unabhängiger Kontrolleur. Ich erinnere mich aber noch an Dokus von Hajo Seppelt von vor, das liegt schon sicherlich einige Jahre zurück, wo auch damals ja schon ganz offensichtlich wurde, dass auch da natürlich es genügend Leute gibt, die nicht den redlichen Weg verfolgen und sie sich da auch als Athletenbetreuer, als Manager ausgegeben haben und eben mit Trainern respektive auch mit Apothekern in Kontakt kamen, die ihnen ohne weiteres alles angeboten haben, was du wolltest, ne? Von EPO etc. pp. Da hast du jetzt keine Rezepte vorzeigen müssen, sondern einfach Bargeld auf den Tisch legen müssen. Also das wird da jetzt nicht grundlegend anders sein. Insofern will ich da niemanden, also keine Nation alleine hier sozusagen an Pranger stellen. Aber das Problem, was wir haben, ist in der Weltspitze leider schon sehr, es ist sehr, sehr, sehr viel verbreiteter, als ich glaube, viele das einfach fassen können. Und deswegen ist schon die Frage, wenn man ein Budget hat, das man auszugeben hat. Mir ist schon klar, du hast wahrscheinlich als Veranstalter auch eine gewisse Verpflichtung deinem Event gegenüber und natürlich wissen wir auch, denn wenn du bestimmte Leistungen und bestimmte Nationen in der Breite abdeckst, bestimmte Leistungen erbringst, dann wirst du halt anders gelabelt, logischerweise, wenn dir das wichtig ist. Nichtsdestotrotz, die Story mit den Tempomachern, weil du die gerade auch rausgegriffen hast, die fand ich schon sehr bemerkenswert, weil wir aus, nennen wir es mal, aus informierten Kreisen, die in dieser Frankfurt-Marathon-Szene aktiv waren, vielleicht auch gestartet sind, eben diese Info erhalten haben, dass 15 Tempomacher eingekauft wurden und es dafür eigentlich am Ende des Tages gar keine Verwendung gegeben hat. Also sprich, dass am Ende Leute Tempomacher zugewiesen bekommen haben, die gesagt haben im Vorfeld, sie brauchen keinen Tempomacher oder sie bringen eigene Leute mit, auf eigene Kosten sozusagen. Das fand ich dann schon irgendwie ein bisschen bemerkenswert. Also ich meine, das ist für eine Seite gut, es ist für die Seite der Manager gut, die daran erheblich mitverdienen, die diese Leute dahin karren sozusagen. Ob das jetzt für das Event oder für die eigentlichen Teilnehmenden gut ist, die da vorne irgendwie Spitzenzeiten erzielen wollen, das wage ich jetzt eher mal zu bezweifeln. Insofern finde ich es ein bisschen merkwürdig, vielleicht auch ein bisschen Angriff klingt immer sehr hart, also Kritik, vorsichtige Kritik würde ich das mal nennen, am Race Management. Also es gibt ja eine Person, die muss das ganze Event verantworten, es gibt aber auch Leute, die verantworten dann die Verpflichtung von Elite-Athleten, Athletinnen und Pacemakern. Warum man von vornherein sich darauf festgelegt hat, was man 15 Tempomacher braucht, ohne, also normalerweise geht das ja Hand in Hand. Du engagierst Leute, die den Marathon voll laufen sollen. Das mögen deutsche Athletinnen und Athleten sein, das sind aber auch aus allen Ländern der Welt Athletinnen und Athleten. Und anhand von den Zusagen, die du hast und anhand von den Verträgen, die du fixierst, kann man eigentlich den Bedarf an Tempomachern planen. Insofern finde ich es ein bisschen erstaunlich, nennen wir es mal erstaunlich, dass es zu dieser skurrilen Situation kam, die mit Sicherheit eine Menge Kohle gekostet hat. Und dann wiederum ist es schon einigermaßen erstaunlich, dass man nicht mehr in der Lage ist, deutsche Prämien zu zahlen. Und da möchte ich auch sagen, Frankfurt
Das ist ja
hat.
nicht in der Lage. Das ist ja ein Signal. Du
Genau.
sendest ja ein Signal. Du
Und
sendest ein
da.
Signal an die deutsche Laufszene. Ihr seid uns scheißegal.
Richtig. Und da müsste ich aber kurz noch einmerken, weil ich will jetzt nicht, dass das so als Generalkritik am Frankfurt-Marathon verstanden wird. Es gab Zeiten, und deswegen ist ja noch, mich würde einfach interessieren, die Beweggründe, warum das jetzt so ist oder warum man das jetzt so entschieden hat. Weil es gab auch Zeiten, wir reden übrigens hier nicht von Zehntausenden von Euro für deutsche Athleten. Also ich weiß noch, dass ich mal als, kann man das jetzt hier so sagen? Ja, es liegt schon so viele Jahre zurück. Also bei meinem ersten Berlin-Marathon, wo ich damals Olympianorm gelaufen bin, da habe ich vielleicht mit Antrittsgage. Und gut, damals war ich natürlich, gut, also es ist wieder, jetzt sind wir in anderen Zeiten, aber anyway, es war mein erster Marathon, es war eine Zeit, die mich später zu Olympischen Spielen gebracht hat, unmittelbar danach war das noch gar nicht klar. Es war aber auch nach Anne Gabius die zweitschnellste Zeit zur damaligen Zeit eines Deutschen seit längerer Zeit, sagen wir es mal so. Und damit habe ich so, ich weiß gar nicht, 8.000 oder 10.000 Euro am Wettkampftag verdient. Da ist aber alles drin. Da ist Zeitprämie drin, Antrittsgage und ein deutscher, bester deutscher Bonus. Also ich weiß gar nicht mehr, was es genau war. Lass es 2.000, 3.000 Euro sein für den besten Deutschen. Und dann kriegst du vielleicht von Partnern noch Prämien später. Ich kann das jetzt nicht genau evaluieren. Für den ersten Marathon. Das war für mich damals extrem viel Geld. Also heute noch viel Geld, nicht falsch verstehen bitte. Aber damals als Läufer zu der Zeit, der nichts hatte, 2015, war das unfassbar viel Geld. Und ich weiß, dass Frankfurt, und deswegen möchte ich das kurz mal hervorheben, die haben phasenweise, das war dann deutlich später, aber ich würde sagen so 2017, 18, eben genau das Gegenteil mal versucht. Die haben versucht, deutschen Athleten echte Anreize zu schaffen, in Frankfurt zu starten, also auch monetär, nicht nur ein gutes Feld, gute Pacemaker. Die haben mal einen echt geilen Preisgeldspiegel gemacht, also speziell für deutsche Athletinnen und Athleten. Ich glaube, dass wenn du eine bestimmte Zeit, nagelt mich jetzt nicht fest, ich weiß nicht mehr, was die Hürde war, also es gab zwei Kategorien, bester Deutscher einfach so, keine Ahnung, waren es 3.000, 4.000 Euro, was auch nicht wenig ist. Und wenn du aber eine bestimmte Zeithürde durchbrochen hast, dann war das mehr oder weniger das Doppelte. Also für deutsche Athleten eigentlich wirklich ein geiles Signal. Insofern finde ich es jetzt echt erstaunlich, dass man da der Sache komplett den Rücken gekehrt hat. Wenn der Etat so ist, wie er ist, da wären es, sorry, aber da wären 2.000 Euro für den besten Deutschen und die beste Deutsche jeweils, hätte ihnen das, glaube ich, nicht das Genick gebrochen.
Nee, ist ja nur eine Will. Du musst ja, weißt du, ich wehre mich ja immer dagegen, dass Leute sagen, ja, wir haben kein Geld. Das ist natürlich Bullshit. Ja, ein Veranstalter hat immer Geld, weil sonst würde die Veranstaltung nicht stattfinden. Und jetzt musst du ja entscheiden, wofür du das Geld ausgibst. Ja, was ist der Sinn, da 20 ostafrikanische Läufer auf die Straße zu stellen? Der erschließt sich mir nicht. Ja, such fünf gute aus oder vier. Ja, aber 20. Ich verstehe es nicht, weil was passiert denn da? Du machst irgendwie ein Shootout nach dem Motto, irgendjemand wird schon eine Weltklassezeit
Ihr
laufen.
werdet einfach so Blindflug so weg. Ich kaufe mir
Genau,
einfach 20
genau.
Lottoscheine und
Ja,
irgendeiner wird schon
ja. Und
sechs richtig haben.
ich finde es auch respektlos gegenüber den einzelnen Läuferinnen und Läufern, ja, weil die stellen einfach ein Riesenfeld dahin, ja. Für den Zuschauer, sowohl am Fernsehen als auch dort vor Ort, ist das
Weitestgehend
komplett
uninteressant.
uninteressant. Ja, auch der Unterschied zwischen 205, was dann der Biwott da vorne gelaufen ist, und 207, der vermittelt sich ja nicht. Weder im Fernsehen noch sonst irgendwie, weil das kannst du nicht unterscheiden, weil das ist ja ein Unterschied von ein, zwei Sekunden im Split über 1000 Meter. Ja,
Ja.
also was da am Ende bei rauskommt, das vermittelt sich überhaupt nicht. Warum soll ich das gucken? Ja, warum soll ich das gucken? Also am Ende war es ja bei den Frauen noch relativ spannend, weil halt hin her und so weiter und Magdalene Massai mit ihrer Geschichte, dem Dings hier, Neuseeländer, da sag schon, Jake Robertson, ja, verheiratet und so weiter, ihre Schwester war dabei. Das ist ja eine kleine Geschichte. Diese Geschichte finde ich ja wunderbar, die kann man auch sehr gut machen. Aber da sind ja dann noch sechs, acht andere ostafrikanische Frauen dabei. Da verliert sich doch ein Moment. Ja, aber
Ja.
unter den ersten 15, ja, ist halt kein einziger Deutscher mehr. Es ist ein eingebürgerter schwedischer Läufer dabei und sonst auch keine weiteren Europäer. Ich verstehe nicht, was das für ein Reiz sein soll, so
Ja,
ein Rennen
Strategie.
in Frankfurt zu veranstalten. Ich verstehe
Ja.
es. Also mir erschließt sich das
Jetzt
überhaupt
pass
nicht.
auf, jetzt lehne ich mich weit aus dem Fenster, aber eine
Ja.
Strategie, die mir jetzt gerade kommt, werden wir darüber sprechen. Man hätte natürlich auch, ich kenne, wie gesagt, die Hintergründe nicht, wir können da gerne mit Verantwortlichen auch mal im Podcast sprechen, finde ich sogar echt eine spannende Folge, aber man hätte natürlich auch sagen können, du machst genau das Gegenteil davon. Du sagst, okay, wir nehmen 5 Top-Jungs und 5 Top-Frauen wegen mir, ja, und die anderen 15, die Kohle
Ja,
sparen wir uns und
genau so.
investieren für einen wahrscheinlich sehr viel teureren, ja, deutschen Athleten, weil wir haben momentan und auch vielleicht für eine deutsche Athletin neben Laura oder 2 oder 3. Und jetzt pass auf, wir haben natürlich 3 Männer, 3 Frauen gehabt in Paris. Für manche lief es besser, für manche lief es schlechter. Wir haben aber noch viel mehr, die nicht dort gestartet sind, aber ähnlich gut sind. Jetzt, ich weiß, es gab Leute und wir hatten da im Sommer eine hitzige Phase hier mit Henrik Pfeiffer und dies und das und wir waren da in vielen Dingen unterschiedlicher Ansicht, wie diese Situation im Sommer da abgelaufen ist, wie es sich geäußert hat. Das heißt nicht, dass wir grundsätzlich jetzt weitestgehend immer noch irgendeine Art von Beef haben, zumindest nicht aus meiner Wahrnehmung raus. Jetzt pass auf, meine These wäre, warum, wenn man das verfolgt und ein Szenekenner ist, dann hat man ja mitbekommen, dass Henrik Pfeiffer sich im Sommer als Ersatzmann auf die Olympischen Spiele vorbereitet hat, da aber nicht zum Zug kam. Er hat sich für Berlin entschieden, aber ich kenne jetzt natürlich nicht die Beweggründe, was es für ihn am Ende ausgemacht hat, in Berlin zu starten. Ich kenne nicht die vertraglichen Inhalte von Berlin, aber wohl wissentlich, dass er sich ja auf Paris vorbereitet hat, hätte ihm vielleicht mehr Vorbereitungszeit, zumindest habe ich so seine Interviews und Äußerungen unmittelbar nach dem Berlin-Marathon verstanden, dass das natürlich eine schwierige Vorbereitung war, weil er ja eigentlich die Vorbereitung auf Paris gemacht hat und manchmal ein bisschen mehr Zeit hinten raus jetzt für Berlin ihm gut getan hätte. Warum gehst du nicht als Veranstalter von Frankfurt hin und gehst auf Henrik Pfeiffer zu, frühzeitig wohlgemerkt, und sagst, hey Henrik, pass auf, wir wollen einen richtig geilen Marathon und eine geile Übertragung um dich in Frankfurt machen und mit deinem Profil von 207 tief, ich weiß nicht genau, 05, 09, whatever, von Houston, bist du ein Mann, der aufs Podium laufen kann und an einem Whatever-Tag, wenn es bei dir gut läuft, who knows, vielleicht kannst du den Frankfurt-Marathon gewinnen. Gewinnen war jetzt dieses Jahr nicht drin, es ist 205 gelaufen worden, aber was war Platz 2? 207, oder?
207 irgendwas, ja.
Jetzt pass mal auf, stell dir mal vor,
Ja, ist ja
Henrik
klar.
Pfeiffer hätte in
Läuft da vorne
Frankfurt
mit, ist schon
als
klar.
Zweitplatzierter wäre in die Festhalle reingelaufen. Die hätten die Hütte abgerissen. Was wäre das für
Ja.
eine geile Headline gewesen und für ein spannendes Rennen auch fürs Fernsehen das zu übertragen? Ein Deutscher, der aufs Podium läuft bei einem der großen Big City Marathons. Klar kostet es mehr Geld, klar müssen die ihm ein attraktiveres Angebot machen als Berlin, aber wenn du halt einfach nur mal die Hälfte von den Leuten eingeladen hättest, inklusive der Reisekosten, was das ausgelöst hat, hättest du wahrscheinlich ein Angebot machen können, was er vielleicht zumindest in Erwägung gezogen hätte. Das hätte einen ganz anderen Reiz auch von der Übertragung und insgesamt von der Wertigkeit in die Szene rein ausgemacht. Meine Meinung. Aber
Ich würd's sogar noch weiterfassen. Ich würde es insofern weiterfassen, als dass man ja gleich sagen kann, wenn ich ein Großereignis habe, wie eine WM oder Olympia, in einem, ich bin gerade schockiert, Philipp Flieger trinkt hier während unserer Aufnahme einfach Alkohol. Es ist Wahnsinn.
ja,
Knallt sich hier einfach einen Schnaps rein. Ach nee, Wein war's. Unfassbar.
ich trinke gerade tatsächlich ein Glas Weißwein. Nachdem wir hier nochmal, das müssen wir jetzt auch kurz vielleicht auflösen. Wir haben eine etwas segmentierte Podcast-Aufnahme, so würde ich es heute mal sagen. Wir haben heute
Segmentiert ist
schon,
schön.
ich habe extra ein schönes Wort bemüht. Wir haben ein sehr tolles Interview mit Maike gehabt, was jetzt schon im Kasten ist. Üblicherweise nehmen wir unmittelbar danach das Intro auf. Das war jetzt nicht möglich, weil es meiner Tochter leider sehr schlecht geht. Die ist seit einer Woche krank und inzwischen wird es leider echt, sagen wir mal, es wird nicht besser. Deswegen musste ich zwischendurch unterbrechen und sagen, ich muss jetzt mal kurz hochschauen und gucken, dass hier jemand sich beruhigen kann und hoffentlich ins Bett geht und schlafen kann und dann schauen wir mal, wie morgen der Tag ist. Und deswegen bin ich auf dem Weg nach unten, dachte ich mir, es ist schon eine fortgeschrittene Stunde, warum nehme ich mir jetzt nicht ein leckeres Glas Weißwein mit runter?
Ich bin immer noch officially shocked, aber gut. Ja, also ich führe nochmal eben meine etwas größere Idee aus. Warum gehst du nicht als Veranstalter von Frankfurt, wo du weißt, du bist halt immer relativ spät im Kalender? Ja? Du gehst halt hin und machst konsequent den Leuten, die nicht für das große Ereignis ausgewählt worden sind, ein Angebot. Und nicht nur Hendrik, ja, verstehe mich nicht falsch, der hätte für mich dieses Jahr zwingend dazugehört, ja, aber du machst den 3, 4 Leuten dahinter, ja, die nicht den Cut für Olympia oder für eine WM schaffen, denen machst du das Angebot. Und zwar machst du das Angebot im März. Ne? Also nicht im August, sondern im März. Ja, und bei den Frauen dasselbe. Und dann sind das nicht 2.000 oder 3.000 Euro, die du da reinsetzt, sondern dann mach doch mal 20.000 Euro. Da wird ein Reiz entstehen, da wird ein sehr großer Reiz entstehen. Ja? Und wenn du dann noch die Chance hast, weil die Felder der afrikanischen Läuferinnen und Läufer vielleicht einfach sehr viel dünner sind, sehr weit nach vorne reinzulaufen, ja, dann ist das genauso, wie du sagst. Es wird für die Zuschauer am Rand spannender, es wird natürlich auch für eine mediale Berichterstattung spannender, weil ganz andere Optionen entstehen. Ja? Und wir haben das ja schon mehrfach auch diskutiert. Das Moment, ich gehe auf Weltrekord, ist jetzt auf so einem hohen Level, sowohl bei den Männern, erst recht bei den Frauen. Das kann doch nicht die Storyline sein. Und die Storyline, wer aus einer 20-köpfigen Gruppe von afrikanischen Läufern läuft jetzt 205 oder 207, das ist für mich keine Storyline. Das ist total belanglos. Ja, weil wir als Nerdbubble, wir gucken uns das an, ja, und sagen, oh ja, komm, hier, der, ne, haben wir da schon mal gesehen, der, ne, Bernhard, war in Berlin beim Halbmarathon, ist da cool gelaufen, Debüt jetzt 205 und so weiter. Ja, aber damit kannst du doch keine Sport- oder Latenzsport- oder Marathon-begeisterten Menschen hinterm Ofen hervorlocken. Das funktioniert einfach nicht. Und da sind meiner Ansicht nach die deutschen Veranstalter auf einem ganz schrägen und für mich total falschen Weg.
Ich
Ja, weil
möchte hier
das ist.
unbedingt Hamburg ausklammern. Nicht, weil die gar keine Afrikaner haben oder sowas, um Gottes Willen. Aber ich fand, die haben in den letzten Jahren versucht, immer ganz geile Stories zu erzählen. Sei es mit Richard, sei es, oder beziehungsweise auch Haftom im
Ja.
vorletzten Jahr, oder nee, im letzten Jahr. Und diesem Jahr war es ja mit Sebastian Händel beispielsweise. Ich fand schon, dass die sich da immer sehr stark bemüht haben, Leute dahin zu bekommen. Frankfurt jetzt mit zumindest der Edition von diesem Jahr. Ja, nicht unbedingt das, was ich so fühle.
Ja, und Berlin, das war zwar ja noch ein tolles Feld aus deutscher Sicht, aber ich habe
Ja.
sie ja nie gesehen.
Das wiederum liegt am neuen, vielleicht auch ein bisschen an dem neuen Übertragungspartner, die halt
Nee,
jetzt in der Übertragung nicht so viel Erfahrung haben mit Marathons
das lasse
wahrscheinlich.
ich überhaupt nicht bei RTL ab. Überhaupt nicht, weil das ist ja eine Frage des Weltbildes. Das ist ja
Ja.
eine Frage, wie ich das Weltbild sortiere. Und nochmal, wenn du die Orientierung ausschließlich in Richtung Internationalität hast und die deutsche Szene komplett subtrahierst in deinem Fernsehangebot, warum soll die deutsche Szene denn hingehen? Was ist das Interesse der jeweiligen Sponsoren der Läuferinnen und Läufer aus Deutschland, die in
Ja, wenn sie
Berlin
nicht
gestartet
sichtbar
sind?
sind.
Sie sind 0,0 sichtbar gewesen. Ja? Sebastian Händel, bester Deutscher, tolles Rennen gelaufen, taucht 172 Meter vor dem Ziel das erste Mal überhaupt auf.
Ja, das ist schlecht.
Ja? Gar keine Ahnung, wo der plötzlich herkam, weil ihn niemand verfolgt hatte. Ja, und nochmal, überhaupt nicht RTL. Das hat mit RTL gar nichts zu tun. Ja,
Ja, wer entscheidet das? Wer macht die Regie?
das ist ja eine, das, der, ich habe mal gelernt, ja, ganz alter Spruch, ne, aus der Kneipe, ja, wer bezahlt, bestimmt. Es ist doch,
Da kann was dran
wenn ich
sein.
als Veranstalter sage, ja, ich habe hier ein geiles Line-up von Deutschen, ich will die mindestens eine Stunde lang im Bild haben, dann sind die eine Stunde lang im Bild. Wenn ich aber sage, ich möchte nur vorne Leistungssport haben, dann ist nicht Leistungssport, nur die Spitze, die ich da eingekauft habe, haben, dann sind nur die im Bild. Wer hat Berlin-Marathon gewonnen?
Nobody
Genau,
knows.
genau. Ne? Wir wissen es
Ist so,
einfach
ist
schon nicht
hart, aber ist
mehr.
so, ja.
Ja, wir wissen es einfach schon nicht mehr, weil es nicht relevant ist.
Weil es halt
Ja,
nicht Eliud Kipchoge ist oder auch nicht Kenenisa Bekele.
aber
Ja, ist
weißt du,
so.
diese Figuren sind ja Ausnahmeerscheinungen und sie sind auch deshalb Ausnahmeerscheinungen, weil sie nicht alltäglich, ja, wie aus dem Nichts aufploppen. Ja, und jetzt sind es halt sehr viele unterschiedliche Namen, die uns begegnen und wir beiden als Vollnerds können nicht so aus dem Stegreif sagen, wer jetzt in diesem Jahr Berlin-Marathon gewonnen hat bei Männern und Frauen. Und das sagt alles. Und in 4 Wochen wirst du auch vergessen haben, wer in Frankfurt gewonnen hat. Ja, das kannst du nachgucken, alles in Ordnung. Man muss auch nicht alles wissen, ist alles in Ordnung. Aber es ist einfach nicht relevant. Und damit entziehst du diese Wettbewerbe der öffentlichen Relevanz. Und da muss doch bitte keiner rumheulen, ja, dass diese Dinge nicht im öffentlich-rechtlichen Fernsehen stattfinden oder in großen Zeitungen stattfinden oder, weil sie haben keine Relevanz außerhalb der Laufbubble. Ja, und entweder schaffe ich es, dem Ganzen einen anderen Touch zu geben, eine andere Storyline, einen anderen einfach inhaltlichen Rahmen zu geben, oder ich werde mich dann nur noch in der Laufbubble bewegen. Das ist der Punkt. Ja, und da sehe ich halt in anderen Ländern andere Schwerpunktsetzungen und andere Optionen. Ja, sicher auch nicht in allen Ländern, aber in vielen anderen Ländern sehe ich das. Ja, und dann muss man Entscheidungen treffen. Und jeder muss seine eigenen Entscheidungen treffen. Ja, das ist schon klar. Aber der deutschen Laufszene tust du damit keinen Gefallen. Und das ist ja, halt das insbesondere deshalb ja mal schade.
Weil wir die beste Szene haben.
Weil wir die beste Szene ever haben.
Ja, 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 ja.
Das ist schade daran. Ja, ja. Also nicht nur in der Spitze, sondern eben auch von der Breite her. Und das macht es ja besonders aus, dass wir in der Breite eine faszinierende Situation haben, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen, mit sehr unterschiedlichen Charakteren, ja, mit einer sehr breiten Aufstellung, die alle in einem vergleichsweise ähnlichen Spektrum unterwegs sind. Und da kann man doch Szenarien draus stricken, ja, wie es besser nicht geht.
Ja, eigentlich das dankbarste Setup, genau so, was man wahrscheinlich seit sehr langer Zeit hat, wo es ja eigentlich leicht fallen sollte, spannende Geschichten rund um dein Event zu spinnen, beziehungsweise auch mal wieder so einen Wettstreit zu erzeugen, zwischen namhaften deutschen Athletinnen und Athleten. Wir sind gespannt, also schreibt uns gerne eure Meinung dazu.
Ja, sehr gerne. Aber die Diskussion würde ich halt auch gerne breit diskutieren.
Ja, ich wollte gerade sagen, wir sind auch total offen, das Gespräch mit Verantwortlichen von Frankfurt hier im Podcast weiterzuführen.
Von jedem Marathon.
Okay, ich wollte gerade sagen, wir wollen es nicht festlegen, es war jetzt nur...
angeblich wird ja München auch im nächsten Jahr ganz neu sortiert, aber die müssen sich jetzt erstmal vor Gericht auseinandersetzen.
Ja, wir haben jetzt auch ganz viele Zuschriften bekommen, dass wir uns zum Thema München äußern sollen würden. Ich mache das jetzt relativ kurz, aber nur, dass wir es einmal gesagt haben. München wird höchstwahrscheinlich einen neuen Ausrichter bekommen nach langer Zeit. Ich glaube 21 oder 23 Jahre, das hat Gernot Weigel gemacht, beziehungsweise er mit seiner Firma. Es gab jetzt wohl zwei weitere Mitbewerber. Den ganzen Prozess, warum das neu vergeben wurde etc. pp., weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe einmal im Sommer, wo ich im Schloss Elmau war für ein Laufcamp, eine Anfrage vom BR bekommen, ich möge mich doch dazu bitte äußern. Das haben wir dann einfach zeitlich, weil das am gleichen Tag hätte noch stattfinden sollen, nicht hinbekommen. Ich habe mir aber auch in dem Moment gedacht, also ich äußere mich grundsätzlich immer gern öffentlich zu irgendwelchen Themen, aber ich habe gar keine Ahnung, um was es da ging.
Das ist doch sonst kein Grund für dich.
Ja, genau. Ich habe an dem Tag erst erfahren, dass der München-Marathon neuen Ausrichter bekommt, durch sie. Ja. Und da dachte ich mir so, ich kann beim besten Willen dazu jetzt nichts sagen. Ich habe da auch 0,0 Aktien irgendwo drin. Also was soll ich da jetzt dazu sagen, wenn jetzt das Neue vergeben wird? Aber also, sagen wir es mal ist noch so, nicht durch. Es geht, glaube ich, jetzt vor Gericht. Und die Neuen, die das wohl bekommen sollen, ist wahrscheinlich dann am Ende eine Tochterfirma. Ich denke mal, das ist über die Tochterfirma von der LG Stadtwerke München, also einem sehr etablierten Verein, respektive einer Leichtathletik-Gemeinschaft in München. Wie die das bekommen haben, was da die Beweggründe waren, I don't know. Es gibt jetzt so einen mittelmäßigen Aufschrei, also es gibt zwei Lager. Es gibt das eine Lager, die sagen, yo, ein bisschen neuer, frischer Wind tut der Sache vielleicht ganz gut. Und es gibt dieses andere Lager, die sagen, wir haben irgendwo gehört, es soll ein Zwei-Runden-Konzept werden statt einer Runde. Und das geht ja gar nicht klar. Und das ist, glaube ich, so der aktuelle Stand. Und irgendwelche Leute haben jetzt eine Petition starten wollen und I don't know. Ich würde sagen, wir warten das einfach mal ein bisschen ab, wie sich das jetzt so entwickelt. Es wird nächstes Jahr sicherlich einen München-Marathon geben, von wem auch immer ausgerichtet, aber ja, wir müssten da ein bisschen mehr Input haben, warum ist das denn neu vergeben worden, sonst kann man das ja auch wohl kaum von außen bewerten, ob das jetzt besser oder schlechter für die Stadt München und für die Läuferinnen und Läufer ist.
Ich bin bei dir, wir warten es erstmal ab, ne? Ich hab so eine Grundahnung, aber das wäre jetzt verfrüht, da Sachen preiszugeben, ne? Aber sei es ja drum, ob es jetzt eine tradierte Veranstaltung ist oder eine neu aufgesetzte, wie auch immer, es gibt Chancen, jeder ist frei, das sind alles private Unternehmen, die können machen, was sie wollen im Prinzip, die müssen sich auch nicht an Verbände andocken, an irgendeine Philosophie, die vom DOSB oder sonst irgendjemandem vorgegeben wird, die sind vollkommen frei und da gibt es schon ein paar Optionen, ja. Also wir hätten ein paar Ideen, wir sind gerne bereit zu diskutieren und auch mitzumachen, das ist ja gar keine Frage, ja, anytime. Bevor wir ja zu diesem äußerst spannenden, in Teilen auch ein bisschen, wie soll ich sagen, wundersamen Gespräch mit Maike kommen, weil sehr viel über Marathonleidenschaft gesprochen wird und da habe ich ja dann immer schon diese diese Grundfragen in meinem Kopf, ja, und die werden nicht geringer, muss ich euch sagen. Und wir nochmal auf den WM-Titel des vergangenen Wochenendes schauen, ja, weil das auch ganz, ganz spannend war. Triathlon Hawaii, ihr wisst schon. Also wenn man schon nicht so gut laufen kann wie ich, dann muss man wenigstens geil aussehen beim Laufen, ja. Und da kann man natürlich jetzt so die normalen Sachen anziehen, aber man kann auch einfach ein geiles Hemd anziehen. Ja, da sieht man nämlich noch geiler aus. Da sieht man nämlich immer gut gekleidet aus. Vor allen Dingen, wenn man das bei unserem Partner Olymp bestellt. Also ich, dunkelblau, ja, Jerseyhemd, immer gut gekleidet. Da kann man auch geil mit joggen gehen. Ich sag's euch. Selber ausprobiert. Funktioniert. Aber man kann auch einfach damit zu den neuen Schwiegereltern oder zum Polterabend oder auch Halloween, dann nimmt man das Weiße und opfert es dann mit Blut oder so.
Ja, also ich bin da bei dir. Wir haben natürlich da auch diverse Optionen dankenswerterweise zugeschickt bekommen, die bei mir auch im Schrank hängen. Und ja, wie ist es denn? Also ein Tag, das kennt jeder, ich aktuell mehr denn je, hält viele Herausforderungen bereit. Ich trage jetzt nicht jeden Tag Hemd, aber es gibt Tage, wo auch bei mir Hemd angesagt ist und wahrscheinlich kennen viele von euch auch, dass es durchaus schon direkt mit dem Aufstehen manchmal mit einem gewissen Struggle beginnt, Pendelzeiten, Aufgabenfülle, Terminstress, ein Meeting nach dem nächsten und eine Menge Situationen, die einen gerne mal ins Schwitzen bringen. Aber mit dem 24/7 Jersey Shirt und Climate Control, das sind natürlich die perfekten Indikatoren, die euch davor zumindest etwas schützen, denn das 24/7 Jersey Hemd ist bequem wie ein T-Shirt, aber stilvoll wie ein Hemd, atmungsaktiv, schnell trocknend, elastisch, bügelleicht und hat geruchshemmende Materialeigenschaften. Also ein perfekter Allrounder, auch für die Leute, die eben viel beruflich unterwegs sind, ist natürlich perfekt für Handgepäck. Und dieses 24/7 Jersey Hemd und natürlich alle anderen Produkte von Olymp, dazu gehören natürlich auch Strickwaren. Es gibt neuerdings auch sehr stylische Chino-Hosen, ganz neu im Sortiment. Das alles findet ihr auf olymp.com. Und mit dem Rabattcode BESTZEIT10 erhaltet ihr bis zum 31.01., also jetzt ist schon langsam Zeit, da euch richtig einzudecken, Freunde, einen 10%igen Rabatt auf alle Artikel, die es dort gibt. Und noch ganz kurz vielleicht zu Olymp an sich. Also ich hoffe, ihr kennt Olymp-Hemden, ja, mindestens mal, auch wenn ihr vielleicht die anderen Produkte noch nicht kennt, die schaut ihr euch dann auf der Website an. Es ist der deutsche Hemdenmarktführer und eine von Europas führenden Shirt-Brands. Ja, nachhaltigere Mode, dank Green Choice haben sie eben auch nachhaltigere Materialien, umweltfreundlichere Herstellung und nachhaltigere Verpackungen. Also schaut vorbei, www.olymp.com und mit Bestzeit 10 gibt es 10% auf alles.
Ja, und zu Hause sind die in Bietigheim-Bissingen. Jeder aus der Laufszene weiß natürlich, ah,
Schwäbische Heimat bei
Silvesterlauf.
mir.
Ja, genau. Ihr erinnert euch, dass wir ja auch euch denn das kleine Goodie im Laufe des Sommers angeboten hatten,
Ah
nämlich
ja.
dort zu starten beim Silvesterlauf, ja, aber
Es
da
gibt
noch
gute
schon
und
mal,
gewissermaßen auch schlechte Nachrichten
ja, das
dafür.
ist eine Fluch der Attraktivität. Es gab ein bestimmtes Kontingent, ein relativ hohes Kontingent für unsere Aktion gemeinsam mit Olymp beim Silvesterlauf in Bietigheim zu starten, aber das ist ausgeschöpft, das Kontingent. Und zwar war das relativ schnell ausgeschöpft. Also leider geht es nicht mehr über unser Kontingent dort. Schade, schade. Aber da werden über 130 Läuferinnen und Läufer über unsere Gruppe dort starten. Also das ist schon richtig toll.
Überragend.
Und das ist einer der nicht nur attraktivsten, aber vor allen Dingen auch niveau reichsten Silvesterlaufveranstaltungen in Deutschland. Also da gibt es vielleicht noch Trier und hilf mir, was ist noch
Dann
ein
wird schon
guter,
dünn.
ja, ne, also das sind die zwei, drei, vier Silvesterläufe in Deutschland, die von der Leistung her sehr hoch angesehen sind. Das wird in diesem Jahr sicher dort auch so sein. Also nicht mehr über unsere Goodie-Aktion. Ich weiß gar nicht, ob die Meldung noch offen ist. Ich glaube, die Meldung ist auch schon zu, weil da so ein großer Run auf den Lauf besteht. Ne? Aber wir gucken ja immer nach Optionen und nach Chancen. Nach der letzten Challenge, die wir hatten, mit den Goldbarren von Degussa und unserer kleinen Aktion hier gemeinsam mit Olymp. Ja, wir sind immer für euch unterwegs. Und wenn wir schon gleich dabei sind, dann lasst uns auch unseren zweiten Partner gleich hier mitverkünden. Denn wir haben euch da ja schon immer darauf hingewiesen. Und für alle, die vielleicht am Wochenende Frankfurt-Marathon gelaufen sind, Regeneration ist extrem wichtig. Ja, nicht nur Beine hoch und so weiter, aber ihr müsst auch an eure Ernährung denken. Ja, viele denken ja vorher dran und danach plätschert es dann so dahin. Aber
Ja.
tatsächlich ist die Regeneration im Anschluss an solche Hardcore-Belastungen ja noch wichtiger, damit ihr auch möglichst schnell wieder anfangen könnt zu laufen und nicht so zerstört seid. Und da spielen Proteine eine wirklich große Rolle. Und da hat unser Partner ISN ein Top-Angebot für euch.
Genau, Elite Sports Nutrition Nummer 1 in Deutschland im Bereich Proteinien für all diejenigen, die jetzt vielleicht nach wie vor schwere Beine haben vom Frankfurt-Marathon oder vielleicht gerade noch in hohen Umfangswochen stecken, weil sie vielleicht Valencia-Marathon noch laufen. Da ist es natürlich wichtig, euch auch entsprechend mit Proteinen zu versorgen. Das ist bei Läufern immer ein bisschen unterschätzt, ist aber maßgeblich mitentscheidend, wie belastbar ihr natürlich auch in euren Trainingswochen seid und natürlich eine der Kernfaktoren neben Schlaf, haben wir schon oft darüber gesprochen, dass Schlaf natürlich extrem wichtig ist für die Regeneration, um muskulär möglichst schnell wieder auf dem Damm zu sein. Ihr bekommt bei www.esn.com/bestzeit einmal eine Übersicht unserer persönlichen Favoriten. Also da gibt es natürlich die klassischen Whey-Produkte, Designer Whey etc. Aber wir haben dort auch ISOClear als Alternative. Wer jetzt sagt, ich mag jetzt so ein Vanille Designer Whey nicht so sehr, das ist irgendwie, weiß ich nicht, schmeckt mir zu heavy, dann habt ihr mit ISOClear eben auch ganz viele verschiedene Geschmacksrichtungen, die mehr so in so eine limonadige Note reingehen. Also gerade im Sommer sehr gekühlt, echt extrem geil schmecken. Und habt da eben die Möglichkeit, mit den verschiedenen Produkten euren Protein-Intake extrem zu erhöhen, was auch sinnvoll ist, weil, wie gesagt, nur der Teller Nudeln, der schmeckt zwar geil, wissen wir alle, und hilft natürlich, die Kohlenhydratspeicher aufzufüllen, aber damit wird die muskuläre Regeneration jetzt nicht angekurbelt, weil der Körper braucht natürlich auch entsprechende Baustoffe, um die Muskelschäden wieder reparieren zu können. Also schaut da mal vorbei, www.esn.com/bestzeit. Und mit unserem Code Bestzeit, das soll euch auch noch gesagt sein, bekommt ihr immer den maximal möglichen Rabatt. Was heißt das? Ihr kriegt mindestens 10%, aber jeden Mittwoch gibt es eben auch einen Special, abwechslungsreiche Specials, wo ihr auch deutlich höhere Rabatte bekommen könnt. Und ihr kriegt natürlich dann immer den maximal möglichen Rabatt auf euren Warenkorb. Sowohl unseren Werbepartner Olymp als auch ESN findet ihr natürlich in den Shownotes. Also am besten da einfach auf die Links klicken und alle weiteren Details findet ihr auch dort vor Ort.
Ja, und vor Ort in Hawaii hat ja Patrick Lange richtig abgeliefert. Ich habe mich wahnsinnig gefreut für ihn, muss ich wirklich sagen, ja, weil es waren sicher nicht ganz einfache Zeiten, Jahre für ihn, ja. Und ja, es war viel Gänsehaut, viel Emotionen, ja. Und ich habe ihm auch dann direkt geschrieben, weil wir ja auch eine emotionale Verbindung haben, weil als ich gerade vor meiner Chemotherapie stand, habe ich ihn auf Malle getroffen und hatte sofort gesehen, irgendwas ist und hat mich angesprochen. Damals war seine Mutter halt auch in einer ähnlichen Situation, die ist dann wenig später gestorben. Und ihr hat er nicht nur den Sieg gewidmet jetzt in Hawaii, sondern er sagte, er hätte fast so eine Art wie Erscheinung gehabt, aber bei 5 Kilometer beim Laufen, als er in einer Phase war, wo er extrem Leute eingesammelt hat und aufgeholt hat, hat er plötzlich so ganz stark an sie denken müssen und das hätte ihn unglaublich nochmal beflügelt und vorangetrieben. Und da muss ich sagen, also bei der Schilderung hatte er Tränen in den Augen, ich auch, ja, weil das ist dann schon extrem emotional. Aber das war schon überragend, überragend, wie er da abgeliefert hat. Streckenrekord, was insgesamt die Zeit für den Ironman angeht. Tatsächlich gar nicht so hart über die Laufleistung, was man optisch fast meinen konnte, weil er so losgebrettert ist, da wo du dachtest, was macht der da jetzt? Ja, das sah viel zu schnell aus. War es aber gar nicht. Nur die Leute in der Phase um ihn herum, das waren alles so Kanonen, ne? So 1,90 plus Kanonen und die haben natürlich eine ganz andere Frequenz, ja. Natürlich auch viel mehr Körpermasse und so und die sahen halt aus, als würden sie Slow-Mo laufen, ja. Und dann kam Patrick und hat die da zersägt, ja, und muss man ja wirklich so sagen. Am Ende war es ein 2,37 Marathon, das war noch nicht mal in An- und Abführung Rekord für Hawaii. Aber die Gesamtleistung war natürlich wirklich sensationell, ja. Und das, nachdem er ein paar Wochen vorher ja erst seinen Trainer gewechselt hatte, sicher auch ein bisschen in unknown Territory unterwegs war. In Frankfurt hat vieles nicht funktioniert, vor allen Dingen das Schwimmen, wo er eigentlich einen großen Schwerpunkt reingesetzt hatte zu Beginn des Jahres und so weiter. Und Schwimmen war jetzt zum Beispiel für ihn herausragend. Er war sofort in der Spitzengruppe drin, dann musst du dich natürlich nicht stressen auf dem Rad und so weiter und so weiter. Und dann hat er mal richtig abgeliefert am Ende da beim Laufen. Das war schon ganz, 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 ganz großer Tango. Ja, und nochmal auf diesem Wege Glückwunsch, Patrick, und tiefste Hochachtung vor dieser fantastischen Leistung. Zum dritten Mal Hawaii Champion. Das ist schon eine ganz, ganz große Auszeichnung, ja.
Ja, das habe ich auch so mindestens in Teilen verfolgt. Ich habe nicht die ganze Übertragung angeschaut. Ich habe mich aber auch für Patrick extrem gefreut, weil er gerade dieses Jahr ja doch auch einige Male Pech einfach hatte in gewissen Rennen. Also ich erinnere mich an Roth noch, als er aufgeben musste wegen der Rippenproblematik. Anfang des Jahres hat er in Mexiko, glaube ich, einen 73 gewonnen, wo
Nee, in
nachträglich, also
Texas.
er
In
oder
Texas.
Texas, er hat nicht gewonnen, also er jetzt hat dann gewonnen sozusagen, aber
Ja.
er war Zweitplatzierter und der vor ihm ins Ziel kommt, der wurde später des Dopings überführt. Also es gab einige wirklich, auch in diesem Jahr wirklich, glaube ich, Rennen, die jetzt nicht ganz einfach waren wegzustecken und ich würde mal sagen, also ich glaube, im Vorfeld haben ihn jetzt nicht ganz viele als Titelkandidat für Hawaii unbedingt gehandelt, umso geiler, dass er das da jetzt so clever und smart und alles umsetzen konnte. Und nee, freue mich sehr für ihn auf jeden Fall. Das war schon ziemlich geil. Also Patrick, falls du hier irgendwie reinhören solltest, versehentlich, gib gerne mal ein paar Tage durch in den weiteren Wochen, wann es dir passen würde für eine neue
Ja,
Podcast-Aufnahme.
wir haben jederzeit 2 Stunden Zeit.
Wir haben jederzeit 2 Stunden für dich Zeit und wird höchste Zeit eigentlich für ein Update mal wieder. Ich meine, du warst bei uns natürlich schon mal Gast, aber jetzt gerade nach Hawaii und auch mit der Umstellung, die jetzt dann angestanden hat, aber auch zukünftig weiter anstehen wird, ist natürlich auch total spannend zu hören, wo es da noch hingehen soll. Deswegen, das wäre natürlich auch nochmal sehr, sehr geil.
Und vielleicht erwähne ich an dieser Stelle noch ganz kurz, ja, weil man ja gerne ein bisschen seine nicht vorhandenen Expertenfähigkeiten unterstreichen. Vielleicht habe ich auch ein Abendessen gewonnen gegen einen anderen Experten, weil der andere Experte, der, glaube ich, live kommentiert hat beim ZDF, ganz fest davon überzeugt war, dass Sam Laidlaw, der Weltmeister aus Nizza vom vergangenen Jahr, da war
Ich
Patrick ja
glaube, mit dem
Zweiter.
Experten war ich im Schloss Elmau.
Ja, das kann sein. Der war jedenfalls total fest davon überzeugt, dass Sam Laidlaw das Ding gewinnt, weil er auf dem Rad wirklich überragend unterwegs war. Aber das hat sich tatsächlich dann nachher herausgestellt, dass nicht nur Sam Laidlaw, sondern auch noch einige andere im Windschatten praktisch der Leistung von Laidlaw auf dem Rad überzockt haben. Ja, also es war dann zu hart und sie konnten das dann nachher nicht durchziehen beim Laufen. Und das war natürlich dann irgendwie auch ein bisschen die klügere Renneinteilung von Patrick. Aber Sam Laidlaw hat dann natürlich was gemacht. Der musste dann mehrfach laufen und so weiter. Ja, und es war halt auch eigentlich eine coole Szene, als Patrick ihn überholt hat. Sehr respektvoll, weißt du, einfach nicht einfach vorbeigebrettert oder irgendwas, sondern nochmal kurz ihn auf dem Rücken getippt und noch kurz irgendwie 3 Worte gesagt und so. Und der hat auch noch geantwortet. Da war er praktisch im G-Modus. Und von da aus ist es noch weit, ne? Der hat aber gefinisht. Ja, der hat gefinisht. Eine halbe Stunde roundabout hinter Patrick und der hat gefinisht. Also ich sage ja, das ist halt in Hawaii tatsächlich noch mal ein bisschen anders. Die Dropouts sind nirgendwo so niedrig wie in Hawaii. Und dieses Jahr gab es im Vergleich bei den Männern schon relativ viele Dropouts. Es waren, glaube ich, 12 Dropouts bei den Profis, im Vergleich zu 3 bei den Frauen im letzten Jahr. Ja, also Hawaii ist ja immer noch so ein besonderes Pflaster, auch für die Profis, die dann im Zweifel auch nach Hause wandern. Ja, also das ist schon nochmal eine andere Hausnummer. Aber klar, das ist eben nicht. Ich kann einen Marathon ja im Prinzip jedes Wochenende mehrfach laufen. Hawaii ist einmal im Jahr und dann, ja, Eliud Kipchoge ist auch nach Hause gewandert. Ja, also so muss man das dann halt auch manchmal eher verstehen. Ne? Also nochmal, es war das Einzige, was wirklich schwierig war für mich, es war ja die Nacht vor dem Frankfurt-Marathon.
Stimmt.
Und ich meine, das Ding konnte ich nun nicht. noch nicht abbrechen. Das musste ich dann schon zu Ende gucken. Zum Glück war ja Zeitumstellung, es war wenigstens eine Stunde länger. Von den wenigen Stunden war es wenigstens eine Stunde länger, als es sonst gewesen wäre. Ne? Also von daher. Ja, war schon großer Sport. Ne? Ja, und Valencia, kommen wir ja nachher nochmal drauf zu sprechen, mit Maike, hatten wir zumindest ja ein wirklich bemerkenswertes Comeback und eine bemerkenswerte weitere herausragende Leistung von zwei deutschen Frauen.
Ja, also Valencia zeigt sich einmal mehr als perfekte, wie soll ich sagen, perfekte Rennstrecke, um PBs zu laufen. Der Marathon ist natürlich schon in aller Munde. Im Januar gibt es übrigens von anderen Ausrichtern auch einen sehr, sehr schnellen Zehner, wo ja auch gerne genutzt wird, um Topzeiten zu laufen. Und es gibt aber natürlich auch im Oktober den Valencia Halbmarathon. Ja, das ist jetzt offiziell ein Weltrekord-Halbmarathon, denn bei den Männern wurde ein neuer Halbmarathon-Weltrekord aufgestellt von Jomif Kielcher in 57:30, was per se erstmal eine komplett geisteskranke Zeit ist, Freunde. Also
Absolut.
da, ich musste erstmal, man verliert langsam unter 60 Minuten so ein bisschen den Überblick, was das konkret bedeutet. Deswegen habe ich mir nochmal die Mühe gemacht und habe 57:30 mal runtergerechnet. Also inzwischen läuft die Weltspitze der Männer den Halbmarathon in einem Gesamtschnitt von 2,43 auf den Kilometer. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Oder wer es einfach mal auf der Bahn ausprobieren möchte, eine 66er Runde auf 400 reicht nicht. Das ist leider nur 2,45, Freunde. Das müsstet ihr aber dann halt auch diverse Male am Stück machen. Also das ist schon irgendwie echt ungreifbar und verrückt. Ich habe aber auch nochmal nachgeguckt in der Recherche. Es ist ja in dieser Range, also gerade in diesem 57-30er-Bereich, gab es ja durchaus schon einige Zeiten. Also es ist, glaube ich, eine Sekunde Weltrekord jetzt gewesen, was ja schon krass ist. Also das scheint sich da so ein bisschen zu manifestieren. Das ist wirklich krass. Dahinter hatten wir natürlich auch Richard Ringer am Start und auch Aaron Bienenfeld. Aaron Bienenfeld war so semi-zufrieden, habe ich aus Insta rausgelesen. Also einerseits persönliche Bestzeit gelaufen, das ist ja immer geil. Aber ich glaube, er wollte noch ein bisschen mehr. Freut sich aber auch, dass er das erste Mal jetzt wieder eine PB gelaufen ist seit längerer Zeit. Für Richard war es so, der Halbmarathon war, glaube ich, jetzt auch nicht so das, was er sich unbedingt vielleicht erhofft hatte. Aber, und da möchte ich nochmal kurz gleich einschränken, bevor da irgendwelche Leute jetzt hier wieder, gibt es ja auch in der Szene eine Menge, die dann gleich wieder hier spekulieren und, ah, keine Ahnung, wie läuft wohl die Vorbereitung bei Richard für Valencia. Also Richard möchte, da macht er auch kein Geheimnis draus, in Valencia noch Marathon laufen. Aber er hat auch geschrieben, er hat noch offiziell keinen Startplatz. Er ist auf noch einer Warteliste. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Der Marathon-Europameister und 12. der Olympischen Spiele von Paris ist aktuell auf der Warteliste und kann vielleicht in Valencia nicht starten. Jetzt gehen wir aber mal davon aus, dass er starten kann und sich bis dahin noch alles fügen wird. Da bin ich sicher, da würde ich fast eine hohe Wette eingehen wieder, dass Richard, wenn er da startet, in einer exzellenten Marathonform dastehen wird. Und ich call jetzt schon mal eine PB bei Richard, wenn er da starten kann. Weil ich finde, bei Richard ist es wirklich erstaunlich und von der Trainingsaussteuerung bemerkenswert gut, dass alle Rennen, die im weitesten Sinne als Testrennen fungieren, im Hinblick auf das große Ziel, was ja am Ende für einen Marathonläufer immer ein Marathon ist, die haben keine sonderlich hohe Wertigkeit. Also das spricht jetzt, dafür wird jetzt nicht groß im Training das Training umgestellt oder irgendwas für einen Halbmarathon getapert, sondern er wird einfach so gelaufen. Und ich erinnere noch dran, dass auch bei der EM gab es ja auch dann Leute, die meinten, oh ja, das Ergebnis bei der was, EM in Rom? Doch in Rom war, glaube ich, Richard jetzt auch so, also war okay, aber war jetzt natürlich jetzt nicht outstanding.
Nicht
Und
scharf.
ja,
Da war er noch nicht scharf, genau.
ja, genau, aber genau, das ist ja auch nicht, das ist nicht das Ziel seiner Saison gewesen, sondern das war in dem Hinblick Paris. Und da war er auf den Punkt fit, strategisch perfekt vorbereitet und Race Execution war auch on point. Geht nicht besser, muss man sagen. Und deswegen, ob das jetzt, es war 62 tief, das ist jetzt für Richard, ist eine okay Zeit. Es ist jetzt, wie gesagt, ist jetzt nichts, wo er auch ja selber ganz offen geschrieben hat, das ist jetzt nichts, wo er jetzt super happy mit ist. Aber ich sage jetzt schon, Valencia-Marathon, ich weiß gar nicht, was ist das, 1. Dezember oder 3.? Ich habe es gar nicht mehr genau im
Ja,
Kopf.
auf jeden Fall erstes Dezemberwochenende, ja.
Genau, da hoffe ich sehr, dass Richard in dieses Rennen reinkommt. Das ist tatsächlich der 1. Dezember. Und ich call jetzt schon mal eine PB da auf jeden Fall wieder für ihn, weil das in der Vergangenheit fast immer so funktioniert hat.
Ja, und nur 1, 2, 3, 4, 5 Minuten langsamer war Constanze Klosterhalfen, ja. Und das
Richtig,
ist
auch.
natürlich wirklich auch, was mich wirklich persönlich auch freut, ein sehr cooles Comeback, ja, nach schwierigen Monaten und Jahren wieder nicht nur ein solides, sondern wirklich ein sehr, sehr gutes Rennen. Ja, sie war schon mal schneller, ist ja 65, 40 sowas schon mal gelaufen in Valencia, als sie gewonnen hat. Das war vor 2 Jahren. Aber erstens hat es übrigens die ganze Zeit geregnet bei dem Lauf. Ja, da war leider ja schon die Regenfront in der Nähe. Aber für Constanze ist das ein Riesenschritt wieder zurück zu sehr guten Zeiten und sicher auch sehr guten Orientierungen in Richtung whatever. Mal schauen, was sie nächstes Jahr macht. Hat sie jetzt ja auch sicher ein paar Optionen, ob es dann die Straße wird oder ob es 10.000 Meter auf der Bahn wird. Werden wir sehen. Und dahinter, ja, Eva war ja auch schon hier bei uns im Podcast, Eva Dieterich, einen fantastischen Eindruck. Eine wirklich überragende Bestzeit aus ihrer Sicht. Hatte sich vorher schon ein bisschen angedeutet beim 10er in Berlin. Vorbereitung von großen Ereignissen machen wir gleich auch noch mit Maike. Hochrechnen von der 10 Kilometer Zeit auf Halbmarathon Bestzeit machen wir auch noch gleich mit Maike. Sehr spannend. Ja, aber es war ein bisschen zu erwarten und trotzdem für viele eine große Überraschung. 68 Minuten, zweite Deutsche hinter Constanze Klosterhalfen und ein Riesenschritt in Richtung Straßenkarriere, ja.
Ja, also für die deutschen Frauen auf jeden Fall ein exzellenter Sonntag auch gewesen. Für Constanze freut es mich auch nach jetzt doch einigen schwierigen Jahren mit viel, ja, auch am Ende Fluktuation, was Trainer und auch Base wahrscheinlich auch anbelangt, ne? USA, dann zurück nach Europa und in den USA davor eben nach Virginia und ich glaube, ich ist sie jetzt wieder auf einem ganz guten Weg. Wie gesagt, alles von Außenbetrachtung. Wir können das nur von außen interpretieren. Sie hat im Sommer ja schon einige kürzere Bahnrennen gemacht, hatten wir auch immer mal wieder erwähnt, was wir auf jeden Fall ja als cool finden. Also wohl wissentlich, dass du jetzt noch nicht in der Top-Shape bist, trotzdem wieder versuchst, über Rennen eine gewisse Routine dir zu erarbeiten und natürlich auch eine gewisse Fitness. Die waren alle nicht schlecht, die waren alle okay, aber natürlich jetzt eine 67 im Halbmarathon mal wieder zu laufen, das ist natürlich schon mal wieder ein großer Schritt in Richtung alte Stärke, würde ich mal sagen, weil das ist natürlich einfach ein Top-Ergebnis. Und für Eva Dieterich, also die 31 Minuten Zeit jetzt von Berlin, die war schon extrem gut. Aber ich habe mich auch nicht ganz frei machen können davon. Also ich meine 31:48, das ist auf der Straße ja schon eine extrem gute Zeit, dass ich da dachte, ja okay, einfach kann ja auch manchmal ein super Tag sein, passt alles und hast eine gute Gruppe, vielleicht noch viele Männer drumherum. Mal gucken, was da drauf kommt oder ob man da drauf aufbauen kann. Aber offensichtlich ist die ja passt das Training ganz offensichtlich sehr sehr gut. Trainiert ja auch bei Isabel Baumann in Tübingen. Und ich meine, eine 68 da drauf zu setzen, da liegt jetzt die, wie soll ich sagen, der Gedanke ist jetzt nicht ganz fern zu überlegen, was könnte man damit wohl in einem Marathon machen? Sollte man sich dazu entschließen, irgendwie mal
Ach
einen
ja, vielleicht ja
Marathon
auch erstmal
ausprobieren zu
Richtung
wollen?
Halbmarathon. Ja, weil es gibt ja
Ja.
auch Straßenlauf-WM. Ja, das ist jetzt bei uns in der Öffentlichkeit und in der Szene noch nicht so angekommen, aber die Straßenlauf-EM und es wird auch eine Straßenlauf, nicht nur WM, sondern auch eine EM geben im Straßenlauf in Zukunft. Und da wird der Fokus dann sicher eher in Richtung Halbmarathon gehen. Ja, und vielleicht macht sie ja neben ihrer Bahnkarriere dann eine etwas stärkere Orientierung noch in Richtung Straße, aber noch nicht Marathon. Ja, also das ist sicher auch ein sehr gut oder kann ein sehr guter Weg sein.
Absolut, ja. Also, da stehen natürlich jetzt noch alle Türen offen. Ist ja auch dieses Jahr auch 32 tief, glaube ich, auch schon gelaufen auf der Bahn, wenn mich nicht alles täuscht, bei den deutschen 10.000 Meter Meisterschaften, beziehungsweise auch schon mal knapp unter 32. Quatsch, knapp unter 32 war das dieses Jahr bei den deutschen Meisterschaften schon. Die 32 tief war letztes Jahr. Also, da hat sie natürlich auch noch Potenzial, das auf 10.000 auszureizen. Am Ende werden da sicherlich die richtige Entscheidung treffen. Nichtsdestotrotz, man als Straßenläufer, man fängt an, immer hochzurechnen. Man denkt sich so, ja, gut, also mit einer 68,
Du rechnest so hoch.
ja, da ist auch vieles im Marathon möglich. Da stehen erstmal die Türen ganz weit offen, muss man sagen. Und ich bin ja ein Freund von Chancen und Möglichkeiten. Und da ist auf einmal ganz viel möglich.
Chancensucher, Chancensucher. Ja, dann kommen wir jetzt zu einer Chancensucherin, ja, und ich gebe mal nur so die Rahmen vor, ja. Medizin, Model und Karneval. Und jetzt du.
Ich dachte, es kommt noch das dritte M mit Marathon, aber.
Ja, da bist du ja zu Hause.
Ja, Maike Lea Nitsch ist der Gast diese Woche. Und wir hatten Maike jetzt schon länger auf dem Schirm. Ist ja auch sehr aktiv auf Instagram, gibt da extrem coole Einblicke in ihr Leben. Einerseits als angehende Ärztin, andererseits aber auch in ihr Lauftraining und vor allem auch Marathontraining, wo sie sich in den letzten Jahren ja extrem von Jahr zu Jahr verbessert hat. Inzwischen auch beim Berlin-Marathon dieses Jahr bei 2 Stunden 50 angelangt ist. Jetzt eben am Wochenende in Frankfurt nochmal auf die Schnelle nach Berlin doch gedacht hat, komm, ich lasse mich nochmal hinreisen, probiere das nochmal. Vielleicht klappt es ja mit der Zeit unter 2,50. Hat in Frankfurt nicht geklappt. Warum und weshalb und wieso, das wird sie alles mit uns besprechen. Auch wie sie es überhaupt schafft, so leistungsambitioniertes Training mit einem Medizinstudium beziehungsweise jetzt schon mit einem praktischen Jahr und demnächst mit dem Staatsexamen unter einen Hut zu bringen. Plus, ja, manche von euch kennen sie vielleicht auch aus Germany's Next Topmodel, der TV-Sendung, die im letzten Jahr gelaufen ist, denn ja, sie modelt auch noch nebenher. Viele spannende Themen, die wir jetzt besprechen werden und freuen uns, dass sie für uns Zeit gefunden hat. Herzlich willkommen, Maike.
Wie soll ich sagen? Ich bin noch beeindruckter von deiner Steigerungsrate in den letzten drei Ausführungen des Frankfurt-Marathons als von dem Irrsinn, den du dir sowieso schon gegeben hast, nämlich Berlin und Frankfurt zu laufen. Wie geht's dir?
Ich bin noch leicht angeschlagen von Frankfurt, muss ich sagen. Also da
ja, wenigstens Rennen, das.
Ja, ich habe mich komplett getötet. Das war auch mein Tagesziel. Ich habe es erreicht. Ich bereue es jetzt ein bisschen, aber hey, ja, deswegen machen wir das Ganze ja auch ein bisschen.
Jetzt muss man ja dazu sagen, also manche werden dich vielleicht von Instagram kennen, manche werden dich vielleicht auch aus dem Fernsehen kennen und so von unserer Vorbereitung jetzt auf die Folge muss man ja sagen, wir haben relativ schnell das Gefühl gewonnen, dass 24 Stunden eines Tages für dich eigentlich unmöglich ausreichend sein können, weil du gefühlt mehrere Leben versuchst in ein Leben zu packen, sprich du verbindest einerseits relativ ambitioniertes Marathontraining, da kommen wir natürlich später im Detail dazu, mit einem Medizinstudium, beziehungsweise bist du glaube ich jetzt im praktischen Jahr und modelst auch noch, warst nämlich auch bei Germany's Next Topmodel im letzten Jahr, richtig? Und ist ja immer noch Teil zumindest deines Berufs-Einkommens, vermute ich mal. Wie macht man das?
Ja, ist auf jeden Fall alles richtig. Ich mache die ganzen Sachen nebenbei und ich liebe auch alles so mehr oder weniger mal zeitweise. Ich bin jetzt mit dem PJ vom Studium tatsächlich fertig und stehe jetzt kurz vor dem letzten Staatsexamen. Ja, aber ich muss sagen, das letzte Jahr war schon sehr herausfordernd, zeitlich gesehen. Mit dem Vollzeitjob im Krankenhaus, dann noch ein paar Modeljobs noch nebenbei und das Marathontraining irgendwie. Also ja, mein Tag war getaktet, das kann ich auf jeden Fall sagen.
Dabei muss man ja tatsächlich auch sagen, dass du nicht falsch verstehen, ihr Lieben, ne? Ich habe ja Respekt und Abscheu vor dem, was ihr macht, zugleich. Bei dir geht es ja jetzt nicht nur darum anzukommen, sondern du bist ja inzwischen in einem Bereich unterwegs, der als leistungssportlich ambitioniert zu bezeichnen ist. Du hast ja nicht ohne Stolz und zu Recht mit Stolz darauf hingewiesen, dass du am vergangenen Wochenende beim Frankfurt-Marathon 5 beste deutsche Frau warst. Und da sind wir jetzt ja auch in einem Leistungsbereich, den man mit einer Menge Trainingsfleiß, aber sicher auch einem guten Stück Talent überhaupt nur erreichen kann. Ja, weil wir da nicht mehr irgendwo sind, wo man sagt, ja, wenn man ein bisschen mehr läuft, dann geht das schon. Ne? Deine Steigerungsraten, deshalb habe ich das direkt am Anfang gesagt, waren jeweils 10 Minuten in den letzten 3 Jahren und du bist jetzt bei knapp über 2,50 angekommen. Wo kommt das denn her?
Ganz ehrlich, das wüsste ich auch gerne, wo das herkommt. Also ich muss sagen, ich habe so einen, ja, nicht so ganz den klassischen Weg hinter mir, was so das Sportliche zumindest angeht. Ich war ein unsportliches Kind. Ich habe tatsächlich, ich sag mal, bis zum Anfang des Studiums, so bis zum 18. Lebensjahr ungefähr, nicht so wirklich Sport gemacht. Ich habe immer ein bisschen getanzt, ich habe mal Ballett gemacht, ich mache sogar immer noch aktiv Gardetanzen, aber ich sag mal so, das kann man jetzt nicht so in diese Ausdauersportrichtung mit reinziehen. Also ich bin jetzt nicht diesen klassischen Weg gegangen, dass ich als Kind Leichtathletik gemacht habe, irgendwie aus der Kurz- oder Mittelstrecke komme und dann gesagt habe, hier, ich bin jetzt älter geworden, ich mache jetzt mal die langen Distanzen. Nee, überhaupt nicht. Ich habe halt mit dem Laufen tatsächlich erst 2020 angefangen, so kurz vor Corona, also bevor der Hype auch so dann losging. Dann auch 2020 meinen ersten Halbmarathon gemacht und ich habe einfach gemerkt, ey, das macht mir einfach so unglaublich viel Bock und es gibt mir so viel Freude in meinem Leben. Und auch dieses, den Zeiten hinterher zu rennen, das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, ja, da bleibe ich jetzt mal dran und ich gucke mal, was passiert.
Okay, du warst ja dann im positiven Sinne unverbraucht, was jetzt bestimmte Dinge angeht, ja.
Kann man so
Das kann
sagen,
man ja
ja.
auch als Positives sehen. Aber offensichtlich ist ja auch dein Talent, das ja durchaus da sein muss, in der Richtung nie erkannt worden.
Ja.
War da nichts Herausforderndes sportlich in deinem privaten, schulischen, sonst wie Umfeld?
Nee, ich muss sagen, also ich weiß noch, damals in der Schule hat man ja auch so die Bundesjugendspiele gehabt. Da habe ich immer eine Teilnehmerurkunde bekommen. So Cooper-Test oder was ist ja auch an einigen bestimmten Begriff, da war ich jetzt auch nicht besonders gut. Ich habe mir auch natürlich nie Mühe gegeben so richtig, weil ich fand Laufen blöd. Aber ja, irgendwie, ich weiß auch gar nicht, ich werde auch oft gefragt, wie kamst du denn dazu, dass du jetzt auf einmal ins Laufen gekommen bist? Und ich kann es bis zum Ende gar nicht so richtig sagen. Aber ja, manchmal hat man schon den Gedanken, dass man dann sagt, vielleicht wäre es besser gewesen, wenn ich als Kind angefangen hätte, weil dann könnte man jetzt auch an einem ganz anderen Punkt noch stehen, mit irgendwie auch schon einem gewissen Talent, was wahrscheinlich irgendwo da ist. Aber auf der anderen Seite weiß ich nicht, mit wie viel Freude ich das jetzt heute dann noch machen würde. Weil es ja wirklich komplett intrinsisch aus mir kommt, was ich da so fabriziere.
Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt, weil ich fand schon immer spannend zu hören, dass du relativ spät sozusagen das Laufen erst für dich entdeckt hast. Das gibt es natürlich häufiger, aber es gibt zwei Facetten, glaube ich, wie Laufen entdeckt wird. Und wir haben natürlich ja auch unseren Podcast, muss man ja sagen, der ist ja auch ein Pandemieprodukt, wenn man so möchte, einfach weil ich nichts zu tun hatte, Ralf hat ja auch nichts mehr zu tun. Und irgendwie hatten wir beide so gedacht, komm, es braucht jetzt noch den 10.000. Podcast. Wir hatten viel Zeit und wir haben, glaube ich, zu einem guten Zeitpunkt noch angefangen. Vor allem, das war natürlich komplett ungeplant, aber es hat ja, wenn man versucht, einen positiven Aspekt rauszuziehen aus der Pandemie, dass es fürs Laufen und für die Laufbewegung war es ja insofern gut, dadurch, dass alle anderen Sportarten, vor allem die Indoor-Sportarten, ja irgendwie doch relativ lange außen vor waren, haben sich viele Menschen mit Laufen versucht, irgendwie doch wieder fit zu halten und zu fordern. Und es sind viele Menschen, glaube ich, neu aufs Laufen gestoßen oder haben Laufen für sich wiederentdeckt. Und wir haben auch ganz viele Leute bei, vor allem bei Events getroffen, muss man sagen, gerade so diese typischen Marathon-Expo-Geschichten oder Halbmarathon-Rahmen-Events von irgendwelchen Partnern, wo es viele Leute getroffen haben, die unseren Podcast hören und auch gesagt haben, hey, sie sind irgendwie durch die Pandemie und so nach 10 Jahren Laufabstinenz wieder dazugekommen und finden Laufen eigentlich total geil jetzt wieder. Aber, und jetzt kommt meine Klammer, es gibt natürlich Leute, die sagen, hey, für mich ist Laufen halt irgendwie Ausgleich zum Job oder Studium, was auch immer, und mir reicht das so. Es ist ja nochmal ein anderer Punkt, den du ja offensichtlich dann relativ schnell für dich entdeckt hast, dass du gesagt hast, ich möchte das schon wettkampfambitioniert machen. Weißt du noch, was dich dazu gebracht hat, sozusagen, also du hast ja wahrscheinlich Laufen irgendwie für dich angefangen, erzähl gerne auch, ob jemand anders daran beteiligt war, Freundeskreis, Partner, whatever, sodass du erstmal mit Laufen wieder angefangen hast. Und was hat dann für dich ausgelöst, zu sagen, hey, ich will aber Wettkämpfe laufen und ich will gucken, wie schnell ich zum Beispiel 10 Kilometer laufen kann?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, tatsächlich kam das alles von mir. Also ich muss auch dazu sagen, in meiner Familie macht niemand so richtig Sport. Freundeskreis, ja, also halt sind so diese typischen Fitnessstudio-Gänger, sage ich mal. Ich weiß noch, als ich angefangen habe mit dem Laufen, wurde ich tatsächlich eher ausgelacht dafür, weil da war ja auch so dieser Trend, ja, wir gehen jetzt alle ins Fitnessstudio und bauen Muskeln auf. Und mir hat es noch nie so einen großen Spaß gemacht, muss ich sagen. Ja. Und ich glaube, warum ich das Ganze so ambitioniert verfolge, das ist einfach in meiner Persönlichkeitsstruktur. So doof das auch klingt vielleicht, aber ich bin jemand, ich liebe es irgendwie, ja, mich selber herauszufordern und zu gucken, wie viel ich so aus mir herausholen kann. Und dieses Gefühl, über so eine Ziellinie zu laufen und zu denken, ey, ich habe da was geschafft, das hätte ich mir vor ein paar Monaten nicht ausmalen können, dass das klappt. Das ist einfach ungelogen eines der besten Gefühle der Welt, muss ich ehrlich sagen.
Dann ist ja noch die Frage, wie hast du tatsächlich dann mit dem Laufen begonnen? Also so klassisch 400 Meter laufen, Minute nicht mehr laufen, oder wie hat das angefangen und wie hat sich das weiterentwickelt? Weil das ist ja ein spannender Weg, wenn man so spät ohne soziale Einbindung halt anfängt, macht man es ja erstmal ganz für sich alleine, ja.
Genau, also ich muss auch sagen, als ich angefangen habe, da hatte ich ja noch überhaupt keine Ahnung. Da habe ich mir halt die Schuhe geschnürt und bin halt mal laufen gegangen und habe mal geguckt, was passiert. Natürlich auch die ersten Jahre die klassischen Anfängerfehler gemacht, immer viel zu schnell. Jedes Training war ein Rennen für mich. aber ich habe einfach, ja, wie gesagt, mir die Schuhe geschnürt. Ich bin rausgegangen und habe aber gemerkt, so, also ich habe tatsächlich auch schon mit Distanzen von 10 Kilometern angefangen. Also es waren so meine ersten Läufe, die ich gemacht habe, bin ich so 10 Kilometer, irgendwie 45er Schnitt gelaufen. Es war natürlich super anstrengend damals dann. Aber das waren so überhaupt die Distanzen, wo ich gesagt habe, und das klingt jetzt vielleicht auch doof, da lohnt es sich, die Schuhe zu schnüren. So alles drunter, weiß ich nicht. Da war ich so, ja, nee, muss jetzt auch nicht sein. Also irgendwie hat es mir schon immer total viel Spaß gemacht, länger laufen zu gehen. Hat man ja auch einen schönen Podcast gehört zum Beispiel. Oder konnte einfach mal so ein bisschen klaren Gedanken fassen, jetzt auch im Hinblick auf den Alltag, dass man da so ein bisschen abschalten konnte. Und ich habe das schon genossen, einfach mal eine Stunde für mich zu sein und ja, einfach mal Sport zu treiben für eine längere Zeit.
Das mal als kleiner Einschub. Du bist eine Problemlöserin beim Laufen?
Gedanklich?
Ja, schon, hängt ganz davon ab. Also bei so lockeren Dauerläufen, da bin ich mit den Gedanken wirklich überall. Da denke ich über das Leben nach, spreche gerne auch mal mit Leuten übers Telefon, um sie die Zeit so ein bisschen totzuschlagen. Bei Tempotraining aber nicht, da denkt mein Kopf gar nichts.
Aber das da fühle ich. Also das
ist auch besser.
Ja, nee, also ja. Bei Tempotraining bist du so im Modus irgendwie und konzentrierst dich irgendwie aufs nächste Intervall oder den nächsten Belastungsabschnitt. Das ist bei mir ähnlich gewesen, dass ich da eigentlich wirklich wenig bis nichts denke oder so, einfach im Jetzt bin sozusagen und eher ja, bei lockeren oder längeren Einheiten, dass da mal die Gedanken so komplett abschweifen.
Voll.
Jetzt muss man ja sagen, du hast relativ schnell, offensichtlich, dich in sehr ambitionierte Bereiche entwickelt. Hast du dann irgendwo tatsächlich, sag ich jetzt mal in Anführungszeichen, professionelle Hilfe oder einen Trainer zu Rate gezogen oder hast du dir das alles selber angelesen und so Learning by Doing mäßig das gemacht? Oder, ich meine, es gibt ja heute, losgelöst vom klassischen Vereinswesen, gibt es ja durchaus neumodisch ganz viele Running Crews in jeder Stadt. Also ich meine, das ist ja auch was, wo man durchaus Leute trifft, die, nicht jeder muss da jetzt wettkampfambitioniert laufen, aber es gibt ja durchaus viele, die da Bock drauf haben und dann findet man ja relativ schnell oft Gleichgesinnte, mit denen man dann zusammen trainieren kann. Wie ist das bei dir so?
Ja, voll. Also ich muss sagen, eigentlich so den Großteil habe ich mir selbst angeeignet. Ich meine, ich habe ja auch durch mein Studium, durch das Medizinstudium, habe ich auch den Zugang. Und ich bin so, wenn ich irgendwas richtig geil finde, dann fuchse ich mich da wirklich bis ins letzte Detail rein. Das heißt, ich habe mir dann auch wirklich Bücher zugelegt. Ich habe mich da auch tatsächlich auf PubMed in Studien eingelesen, auch so zum Thema Trainingslehre und so, weil ich das einfach, ich weiß nicht, es hat mich einfach fasziniert, was man einfach alles aus dem menschlichen Körper so rausholen kann, ja. Und habe das mir eigentlich, würde ich sagen, selbst alles angeeignet. Ich bin so ein bisschen mit, ich weiß nicht, ob die Running Crew Münster euch was sagt, mit denen bin ich auch so ein bisschen assoziiert. Aber bis darauf, dass ich ja
jetzt mal... Wer ist da so der Obermacker? Sag mal so, nee, Quatsch, also wir kennen die nicht, diese Leute.
Ja, wenn ihr sie kennt, dann kennt ihr auch den Podcast. David, genau.
Ja, ist ja klar.
Genau, ja, mit denen war ich auch schon mal im Trainingslager und so. Ich habe da natürlich mir auch nützliche Tipps auch mal abgeholt. Aber ich muss sagen, so trainingsplanmäßig habe ich das meiste selbst gesteuert, so bisher. Und jetzt auch in der Marathonvorbereitung dieses Jahr, die jetzt so bisher meine beste war, habe ich alles selbst geschrieben, weil ich glaube, ich kenne mich auch einfach am besten. Ich weiß, was in der Theorie funktioniert. Man hat ja auch in den letzten Jahren viel gelernt, auch durch Fehler, die man gemacht hat. Und habe das jetzt mal alles versucht anzuwenden, das Ego zurückzuschrauben. Auch zum Beispiel das Thema lockere Dauerläufe. Ich glaube, das war das erste Jahr, in dem ich lockere Dauerläufe wirklich 100% locker gelaufen bin. Genau, und da habe ich auch das Ergebnis bekommen, was ich wollte. Aber ich glaube tatsächlich, zumindest bis zu dem Punkt, wo ich jetzt stehe, kann ich mich selbst auch noch gut coachen, ja.
In welcher aktuellen Studie steht drin, dass man so nah aufeinander zwei ambitionierte Marathonläufe macht?
Da wollte ich gerade sagen, wer direkt mal die Samthandschuhe ausgezogen ist, wird direkt mal hier kritisch nachgefragt.
Da muss ich natürlich sagen, dass das keine generelle Empfehlung von mir ist. Das würde ich nicht so machen. Das liegt so ein bisschen daran, letztes Jahr wollte ich unbedingt die 3-Stunden-Marke knacken. Mhm. Das war vielleicht auch noch ein bisschen zu überambitioniert von mir, aber so wie ich halt bin, ich hatte da Bock drauf. Ich wollte mit dem Kopf durch die Wand und dachte mir, komm, die 3-Stunden-Marke ist doch jetzt ein geiles Ziel. Ich habe es aber zweimal nicht geschafft. Also ich bin in Berlin letztes Jahr eine 3:06 gelaufen, habe dann aber gesagt, hier 5 Wochen später ist noch Frankfurt. Habe es dann auch geschafft, mich noch zu verbessern auf eine 3:03, aber trotzdem noch an den 3 Stunden vorbeigeschrammt, was für mich ganz schrecklich war damals. Aber dann habe ich mir gedacht, komm, dieses Jahr, du hast es ja letztes Jahr auch geschafft und es war jetzt eine Woche weniger, da dachte ich, ja komm, passt schon. Form kann man ja irgendwie halten bis dahin und du probierst es jetzt einfach nochmal, weil in Berlin war einfach mir die Nähe zu 2:49 noch so da gegeben und ich musste es einfach nochmal versuchen, auch wenn es natürlich entgegen der kompletten Trainingslehre ist. Aber man muss auch mal was Verrücktes machen.
Ich sehe, also ich finde mich in vielem wieder, natürlich auch mental logischerweise. Tatsächlich bei uns ist es meistens in der Vergangenheit dann so gewesen, dass meistens, selbst wenn man als Athlet dann dachte, ah, das war jetzt nicht das perfekte Rennen und was weiß ich, es ist so eine knapp über so einer Schallmauer, das muss man doch jetzt nochmal hier mit der Brechstange probieren. Da gab es natürlich bei uns in der Regel einen Trainer, der dann da irgendwo relativ streng dazwischen gegrätscht hat, gesagt hat, Kollege, in einem halben Jahr haben wir auch wieder einen Marathon, stell dir vor, und in einem halben Jahr gibt es wieder einen Marathon. Es gibt ständig wieder neue Marathons. Lass doch mal in Ruhe regenerieren und neu aufbauen. Aber ich verstehe das menschlich total schon. Es ist ja so, was man ja als Athlet, finde ich, oft nicht weiß, weil man als Athlet oder Athletin in dem Fall ja immer subjektiv ist. Aber das darfst du gerne korrigieren, weil den Rennverlauf selber, ich weiß nicht, du hast das sicherlich natürlich auf Instagram schon drüber gesprochen, aber Podcast ist ja ein Format, wo man das ein bisschen detaillierter wiedergeben kann. Ich fand es als Athlet rückblickend oft extrem schwierig, einen perfekten Tag zu erkennen. Was ich damit meine ist, du hast manchmal diese Tage, wo alles passt und du gefühlt mit 98% ins Ziel kommst und denkst, boah, geil, da wäre noch so viel mehr gegangen. Aber weil es ein perfekter Tag war und weil du dich und deine Fähigkeiten an diesem Tag perfekt getroffen hast, wäre wahrscheinlich in der Realität gar nicht viel mehr gegangen. Aber das fühlt sich für dich so an, weil du halt hinten raus zum Beispiel nicht einbrichst oder keine Ahnung. Und da gab es oft, das hat mir damals der Regensburger Trainer, bei dem ich ganz lange war und der mich am Ende auch zu den Olympischen Spielen gebracht hat, der hat mir das irgendwann mal gesagt, das Problem bei ganz vielen Athleten ist, aber das ist auch menschlich, du musst ja immer dieses positive Mindset haben, ist, du denkst, da ist immer so viel mehr noch drin. Und oft ist da gar nicht viel mehr drin. Du hast einfach perfekt dich an dem Tag getroffen und dann ist Zeit auch für einen neuen Aufbau. Und deswegen hat er uns da oft immer ein bisschen eingebremst, was rückblickend vielleicht auch ganz gut war. Jetzt ist aber die Frage, wie ist denn der Berlin-Marathon für dich gelaufen? Hast du das Gefühl gehabt, da wäre noch so viel mehr drin gewesen hinten raus? Oder?
Ganz genau. Ja, du sprichst dir nämlich da gerade sehr aus der Seele. Ich bin in Berlin, ich glaube, ich habe da einfach einen perfekten Tag erwischt. Besser hätte es nicht sein können. Bin schön konservativ angelaufen, den halben irgendwie mit knapp über 1,25 durch. Dachte, komm, jetzt nochmal vielleicht zweite Hälfte ein bisschen Gas. Ich bin relativ zurückhaltend dann noch gelaufen, so bis Kilometer 36, mhm, und dann nochmal angezogen, dann nochmal alle Kilometer unter Viererschnitt. Ich glaube, der schnellste war irgendwie, weiß nicht, 3,45, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, so um den Dreh auf jeden Fall. Also nochmal einen richtig schnellen Fünfer am Ende gemacht, für mich, krass, für meine Verhältnisse.
Ja, ist mega. Das ist ja perfekt, klingt nach einer perfekten Renneinteilung für mich.
Ganz genau. Und das hat mich so euphorisiert, das Ganze, dass ich so war, ey, jetzt in Frankfurt, das wird bestimmt nochmal so. Ich wurde eines Besseren belehrt. Hab dann die Klatsche nicht vom Trainer, sondern vom Rennen bekommen,
vom
sozusagen. Genau. Aber ja, das hat einen schon sehr beflügelt, in Berlin einfach mal so einen Tag zu erwischen, weil ich muss sagen, das war auch mein erster Marathon, wo alles mal wie am Schnürchen lief, wo ich nicht Probleme mit dem Magen hatte und ich sag mal ganz vorsichtig an den Rand musste, wo es mir einfach gut ging bis zum Ende. Und ich kam halt auch im Ziel an und ich war noch relativ frisch und ich konnte an dem Abend auch noch feiern gehen und alles. Also das war gar kein Problem. Und da dachte ich mir, ey, komm, in Frankfurt, da kannst du dich am Rennen noch mal ein bisschen mehr fordern. Und da ist da die 2,49 auch noch drin. War dann nicht so, aber ich bin trotzdem froh, es gemacht und probiert zu haben, muss ich sagen.
Ja. Du hast gerade das mit der Ernährung schon angesprochen. Das höre ich relativ häufig und ich will nicht sagen vermehrt, aber auf jeden Fall durch die ja auch Veröffentlichung, dass man kontinuierlich Kohlenhydrate zu sich nimmt und dann natürlich auch ein relativ weites Spektrum von Mengen pro Kilogramm, die man dann zu sich nehmen soll. Da experimentieren viele und scheitern daran im Rennen. Und wir haben, glaube ich, die letzte oder vorletzte Mal auch schon darüber gesprochen, dass es ja auch eine Frage des Verpflegens in den Trainingseinheiten ist.
Absolut.
Also trainierst du auch die Kohlenhydrataufnahme entsprechend und hast du da ähnliche Probleme oder tritt das dann mit einer Nervosität auf? Also jetzt will ich mal von der Medizinerin eine medizinische Erklärung hören.
Ja, tatsächlich. Ich habe es trainiert. Es ist mir auch klar, man kann ja auch den Darm sozusagen trainieren, den Magen-Darm-Trakt Kohlenhydrate aufzunehmen. Das ist wirklich wie ein Muskel, kann man das trainieren. Das habe ich auch gemacht dieses Jahr, wirklich ganz akribisch, ganz vorbildlich, schön in den Einheiten, gut verpflegt, auch schon mal so ein bisschen die Marathon-Rennstrategie geübt, auch wirklich genau mit der Abfolge, welches Gel nehme ich wann, geguckt, wie ich auch das Koffein vertrage, weil das natürlich auch schnell zu Magenreizungen führen kann, aber das war auch alles kein Problem. Und in Berlin ist meine Strategie auch wirklich super aufgegangen. Da habe ich einfach gesagt, ich nehme alle 7 Kilometer mein Gel und auf den letzten 7, die teile ich mir sozusagen nochmal zur Hälfte und nehme nochmal ein Koffeingel zwischendrin. 1A, hat super funktioniert, keine Probleme. Bei mir ist es wirklich die Aufregung. Das ist mir halt in Frankfurt auch nicht zum ersten Mal passiert, dass ich einfach dann durch Stress, Druck, Aufregung, den ich mir halt einfach selber mache, dann ja zu Magenproblemen leider komme und das dann einfach unschön am Rand endet. Ja.
Ja gut, das ist natürlich logischerweise auch eine Leistungseinschränkung, ja, ne? Dass dann halt ab einem bestimmten Punkt der Verlauf nach unten geht und nicht mehr weiterläuft oder nach oben gehen kann. Ne?
Ja, total. Ja,
aber wobei, also das ist ja, wie du gerade schon gesagt hast, es gibt eine große Bandbreite, was empfohlen wird an Kohlenhydrataufnahme. Es gibt alle denkbaren Szenarien. Ich muss jetzt gerade dran denken, weil natürlich am Wochenende Ironman WM auf Hawaii war. Ich erinnere mich wieder an einen norwegischen Triathleten, wo ich so ein Meme zugespielt bekommen habe auf Instagram, wo mich sehr an Frankfurt auch erinnert hat, wo ich dachte, Mensch, du, da läuft glaube ich nicht alles so, wie es geplant ist auf jeden Fall. Das sah jetzt auch nicht so gut aus.
Also sagen wir mal so, herausragend bleibt ja, dass Christian Blumenfeld ohne Geschwindigkeitsreduktion
kosten. Das ist krank, ja.
Und das habe ich mir so gewünscht in Frankfurt, wirklich. Ich habe auch an ihn gedacht in diesem Moment, als ich ja am Rand stand.
Die geheimen Wünsche der Marathon.
Wirklich. Ich hätte es mir so gewünscht.
Ganz egal.
Ich stand dann da am Rand, wirklich wie so ein Häufchen Elend, und dachte mir, wie schön wäre das jetzt, wirklich auch sowas zu können, aber das muss ich wohl auch noch üben.
Ja, also vielleicht kommt das bei mir öfters im Training vor, ich weiß nicht, ob das Teil des Trainingsprozesses ist, aber genau, also das gibt es ja von bis, also sowohl was die teils Experimente mit Kohlenhydraten anbelangt, als auch das Ergebnis am Ende, weil ich würde das mal attestieren, dass ein Christian Blumenfeld respektive sein Team, was er da irgendwie in diesen Belangen um sich geschart hat, vermutlich grundlegend hoffentlich wissen, was sie tun, aber dass ja auch deswegen noch lange nicht in Wettkampfsituationen zwangsläufig erfolgsversprechend ist.
Ich glaube ganz sicher, dass die gerade irgendwas ausprobieren.
Ja,
in Richtung Maximierung der Kohlenhydrataufnahme.
Ja, ich glaube auch, weil das ja, jetzt natürlich bei zwei machen. Sehr prominenten Wettkämpfen mit einem entsprechenden Medieninteresse schon zweimal sehr jetzt auch unschöne Bilder produziert hat, sage ich jetzt mal. Dementsprechend vermutlich.
Aber respektabel. Was,
genau, und das ist noch nicht ganz ausgereift wahrscheinlich. Jetzt haben wir natürlich schon viel drüber gesprochen, einerseits wie du zum Laufen gekommen bist und natürlich auch wie du jetzt, was für ein beachtliches Niveau du dir inzwischen schon erarbeitet hast. Jetzt ist natürlich ein bisschen die Frage, oder sicherlich auch spannend, wie sieht für dich üblicherweise, gibt es überhaupt eine normale Woche? Das ist ja schon mal die Frage 1 und dann ist die Frage, wie versuchst du das alles in einer Woche respektive in jeden Tag unterzubringen, weil PJ ist ja, du arbeitest fulltime im Krankenhaus, würde ich jetzt mal nehmen.
Genau,
weiß nicht, ob das mit Schichtdiensten ist oder wie das läuft.
Nee, tatsächlich
und dann Training. Wie sieht ein Trainingsplan bei dir aus? In der Marathonvorbereitung beispielsweise.
Oh, okay, also das sind jetzt mehrere Teile in dieser Frage. Ich versuche das jetzt zu strukturieren. Also so ein Tag oder so eine Woche sah bei mir so aus, ich habe ja Vollzeit gearbeitet, Montag bis Freitag, ganz normal. Kam dann je nachdem, wann ich halt heimgeschickt wurde aus dem PJ, irgendwann zwischen 14 und 16 Uhr in der Regel dann nach Hause. Und ich habe das meistens schon so gemacht, ich habe den Tag über schon geguckt, dass ich mich so ernähre, dass ich im Training keine Probleme kriege, dass ich auch gut verpflegt bin. Habe mir dann noch auf dem Heimweg schnell irgendwie Kohlenhydrate reingepfiffen, keine Ahnung, noch beim Bäcker Brezeln gekauft, noch schnell was gesnackt und dann heim schnell umgezogen, wirklich nur Sachen abgestellt und raus, damit man da halt auch wirklich keine Zeit verliert. Ja, dann habe ich mein Training meistens nachmittags gemacht und dann abends saß ich dann in der Regel an allen anderen To-Dos, die noch anfallen. Also ich bin ja auch selbstständig, ich arbeite mittlerweile ja auch als Trainerin für andere tatsächlich. Das habe ich dann alles abends abgewickelt, E-Mails, auch Instagram, was da natürlich alles immer so anfällt. Ich meine, das kennst du ja bestimmt auch, dass da auch viel im Hintergrund abläuft. Und das war dann so das Programm. Und dann ging es meistens gegen 22 Uhr ins Bett und am nächsten Morgen um 6 Uhr wieder raus. Also was ich damit sagen will, ich habe wirklich einen durchgetakteten Sommer jetzt gehabt, wo wirklich jeder Tag eine To-Do-Liste war. Ich muss aber auch sagen, mir hat das Spaß gemacht. Vielleicht bin ich komisch.
Also für Ralf auf jeden Fall, weil du schon mal Marathon läufst per se.
Das stimmt.
Andere werden wir jetzt klären können wahrscheinlich.
Ja, ja. Aber erstmal ist das ja nicht so untypisch für Leute, die im Ausdauerbereich leistungsorientiert unterwegs sind. Ja, ob das dann bei 2,50 ist oder bei 3,30 ist jetzt, was Marathon angeht, oder ob es eine halbe Ironman oder ein Ironman ist, die ticken ja schon alle relativ ähnlich. Struktur in ihr Leben bringen, Struktur in Arbeit, Training, Soziales, das geht ja kaum anders. Mhm. Ja, die meisten subtrahieren Schlaf, was nicht klug ist.
Überhaupt nicht. Also das habe ich nicht gemacht. Und da muss ich sagen, bei mir war es das Sozialleben, was ich ein bisschen eingeschränkt habe, leider tatsächlich, weil irgendwo muss man halt Abstriche machen. Mir war schon klar, dass wenn ich jetzt weniger schlafe, einfach der Trainingsreiz nicht verarbeitet wird, nicht so richtig. Und deswegen habe ich gesagt, komme, was wolle, 22 Uhr ist Licht aus und dann schlafe ich meine 8 Stunden. Und dann zur Not am Wochenende nochmal sogar ein bisschen länger, um das alles irgendwie so zu schaffen, auch mental. Und man braucht ja ein bisschen Zeit, um alle möglichen Reize auch zu verarbeiten. Und der Nachtschlaf, also ist auch mal abgesehen vom Sport das Wichtigste, was man, also eins der wichtigsten Säulen, die man für seine Gesundheit ja beachten kann tatsächlich. Ja.
Also ich kenne sehr viele Ärzte oder angehende Ärzte oder Ärztinnen, die dann die Raucherzonen bevölkern, rund um die Krankenhäuser. Bist du so strukturiert halt auch von deinem Mindset her, dass du dich an so viele Dinge halten kannst, weil du hast ja doch erheblich mehr Know-how aufgrund deiner Ausbildung als jetzt so ein normaler Läufer oder eine normale Läuferin. Das ist doch eine Menge, was da im Kopf abgeht, wo man sich immer denkt, ah, das ist jetzt nicht so gut und das sollte man vielleicht auch besser lassen.
Total. Und das Blöde ist auch, ich bin so jemand, der gerne Dinge überdenkt. Ich glaube, da komme ich auch genau in dieses Klischee rein, wieder vom typischen Marathonläufer, der einfach viele Sachen gerne zerdenkt. Aber dadurch, dass ich jetzt einfach mir diesen Trainingsplan am Anfang des Sommers verfasst habe und mir gesagt habe, so, du machst es jetzt so und dieses Zerdenken, das bringt dich ja nicht voran, habe ich dann einfach so ein bisschen auf Autopilot auch geschaltet und gesagt, du probierst es jetzt einfach, wenn es nichts wird, dann ist das jetzt so. Aber ich hatte das genau, wie du sagst, auch im Kopf. Ich will jetzt nicht jede Einheit überanalysieren, nicht alles 10-mal durchkauen, sondern dann wirklich einfach mit klarem Fokus vorangehen und es hat ganz gut geklappt.
Ja, absolut. Dann nimm uns doch mal jetzt in die Details mit, ne? Also Trainingsplan, wie sieht der aus? Was ist die Basis? Was ist die Philosophie?
Also ich habe mir schon das Ziel gesetzt, jetzt dieses Jahr unter 3 Stunden endlich zu laufen, im dritten Versuch endlich mal und habe dann tatsächlich schon so im Mai, Juni angefangen diesen Jahres ein bisschen das Volumen hochzuschrauben. Also bin dann von so 70, 80 Wochenkilometern habe ich mich dann sukzessive auf 100 gesteigert, natürlich alles langsam, immer Woche für Woche ein paar mehr, um dann natürlich nicht sich noch zu verletzen auf dem Weg nach Berlin. Und dann bin ich ab Juli in die Marathonvorbereitung gestartet und habe dann eigentlich so einen 6-7 Tage Trainingsplan gehabt. In der Regel waren es 7 Tage, die ich dann trainiert habe. Und so eine typische Woche sah so aus, dass ich montags in der Regel so ja Schwellenintervalle hatte. Dienstags war dann Krafttraining und ein lockerer Lauf. Mittwoch war ein mittellanger Lauf. Donnerstags waren so wirklich harte Intervalle auf der Bahn. Freitags war ein wieder Krafttraining und entspannter Lauf. Samstags habe ich immer geschaut, wie fertig ich von der Woche bin. Dann entweder nochmal ein lockeres Läufchen oder halt nochmal im Gym aufs Rad geschwungen, um ein bisschen Grundlage reinzukriegen. Und Sonntag war dann der lange Lauf. Den habe ich in der Regel so bei 30 plus Kilometern auch angesiedelt. Am Anfang waren die Läufe immer relativ entspannt. Dann habe ich angefangen, so ein Fast-Finish noch einzubauen. Also dann bin 25 locker gelaufen und dann nochmal die letzten 6-7 nochmal schnell zum Beispiel. Und das habe ich dann auch noch so gesteigert, dass ich dann da richtige Intervalltrainings aus den Longruns gemacht habe. Also diese Qualitäts-Longruns habe ich dann wirklich auch jede Woche gemacht irgendwann. Zum Beispiel sowas wie 4x5 Kilometer knapp unter Marathon-Renntempo oder 3x10 habe ich auch gemacht. Das ist also das Anstrengendste, was ich so hinter mich gebracht habe in der Vorbereitung. Und kam dann so im Schnitt auf um die 120 Wochenkilometer. Gepeakt bin ich bei 133. Und ja, es hat mich auch ein bisschen überrascht, dass es so gut funktioniert hat, weil ich dachte, irgendwann kommt da eine Ermüdungserscheinung, irgendwie Lethargie, Schmerzen, irgendwas in die Richtung. Habe aber dann irgendwie, ja, ich sag mal, vergeblich drauf gewartet. Also mir ging es bis zum Ende eigentlich gut. Ich fand die Tapering-Phase dann schlimm, wo ich dann runterfahren musste.
Das ist übrigens auch ein sehr typisches Phänomen. Voll. Ne? Also, wenn man vorher High Volume und sicher auch einfach dicht trainiert hat, ist die Tapering-Phase die größte Herausforderung. Das sieht man natürlich gerade auch bei Langdistanz-Triathleten sehr, sehr häufig. Die wissen erstens nicht, was sie mit sich anfangen sollen.
Das war schrecklich.
Der Körper fängt an zu reagieren und zwar in einer ganz anderen Art und Weise, ja, dass man sich auch nicht wohlfühlt. Also das subjektive Gefühl ist oft nicht schön dann. Und dann fangen ja die kleinen Zweifel an, ne? Ist das jetzt so richtig hier? Ja, soll ich nicht doch lieber laufen gehen oder ne, irgendwas machen? Und das ist schwer auszuhalten manchmal. Das berichten viele, ja.
Absolut. Ich muss auch sagen, das war die Phase, in der ich die meiste Disziplin tatsächlich aufbringen musste, weil ich bin so, mir hat wirklich der ganze Kram so viel Spaß gemacht, dass ich mich eigentlich nie wirklich zu einer Einheit irgendwie rausprügeln musste. Aber dann die Füße stillzuhalten, boah, das hat mich so viel Disziplin gekostet, weil ich einfach so viel Bock hatte, laufen zu gehen. Das war schrecklich.
Also erstmal würde ich dir dringend empfehlen, den Plan zu aufzuschreiben und zu patentieren, ja, weil da ist ja eine Menge kluger Ansatz dabei. Ja, wo hast du die meisten der Ansätze oder der Ideen hergenommen und gezogen? Also gibt's irgendwie eine Schule, gibt's irgendwie irgendwas Spezielles oder alles so
Nee,
zusammengewürfelt?
komplett zusammengewürfelt, einfach so aus allen Infos, die ich so mir zusammengesammelt habe, aber natürlich auch Learning by Doing. Ich habe ja auch ge gemerkt, was ich letztes Jahr zum Beispiel falsch gemacht habe in der Marathonvorbereitung. Und das ist dann einfach in der Rückschau so ein bisschen aufgefallen. Zum Beispiel, wie ich schon erwähnt habe, mit den lockeren Läufen, dass ich da im Grundlagentraining wirklich mehr Grundlage wirklich auch machen muss. Und so Geschichten habe ich dann halt einfach noch so ein bisschen im Feintuning justiert.
Und
Genau.
wie sieht es bei dir aus mit, machst du eine Leistungsdiagnostik vor oder während deiner Marathonvorbereitung, beziehungsweise wie trackst du dein Training? Also manche machen das ja wirklich nur nach Gefühl, manche sagen, okay, ich versuche mir meine Herzfrequenz in den entsprechenden Trainingszonen zu orientieren, manche orientieren sich nach Geschwindigkeit, gerade wenn man eine Leistungsdiagnostik gemacht hat, geht das natürlich ganz gut. Wie machst du das?
Ich habe mich vorher, also ich habe eine Leistungsdiagnostik gemacht, aber vorher habe ich mich tatsächlich einfach an meinen Herzfrequenzzonen so ein bisschen orientiert, aber natürlich auch nach Renntempo. Also man kann ja auch, wenn man zum Beispiel Intervalltraining gestaltet, kann man ja auch sagen, ich mache jetzt meine Tausender im Zehner-Renntempo oder sowas. Da kannte ich natürlich auch aus Wettkämpfen bereits meine Tempobereiche und konnte halt da dann so spezifisch trainieren. Ich habe aber dann auch eine Leistungsdiagnostik gemacht, auch ich glaube, die beiden waren jetzt auch bei euch im Podcast. Der Uwe, genau, bei
Letzte
dem war
Woche,
ich
ja.
tatsächlich
Ach,
auch in
jetzt,
der
ja.
Leistungsdiagnostik.
Stark.
Das hat mir auch nochmal ganz viel Erkenntnis gegeben. Und das war auch der Grund übrigens, warum ich dann gesagt habe, ich laufe mal in Richtung 250 in Berlin, weil die Leistungsdiagnostik es einfach hergegeben hat. Aber vorher habe ich keine gemacht und die habe ich auch relativ weit am Ende der Marathonvorbereitung gemacht. Also ich sage mal, es ist super. Es hätte natürlich mehr Sinn gemacht, wenn ich am Anfang noch eine gemacht hätte, um das dann zu vergleichen, was dann auch mein Fortschritt war. Aber ich finde, auch so für alle Hobbyathleten da draußen, das macht, also man kann das schon an Herzfrequenzzonen und an solchen Renntempi auch gut steuern, sage ich mal. Das ist schon möglich.
Also eine Erkenntnis, die ja dazu führt, dass man tatsächlich in der Grundlage sich besser und adäquater verhält, resultiert ja oft aus der Eingangsleistungsdiagnostik, ne? Also dass man wirklich weiß, okay, so langsam muss ich laufen, Radfahren, wie auch immer mich bewegen, um eine wirkliche Grundlage zu trainieren und nicht schon in GA2, also ne, in einem intensiveren Bereich zu sein. Das bleibt ja immer ein grundsätzliches Thema, logischerweise. Das kann man ganz gut mit der Eingangsleistungsdiagnostik natürlich dann festlegen, ne? Weil man hat das dann schwarz auf weiß. Ob man dann
Total.
schafft, so langsam zu laufen, ist eine andere Frage.
Ja, ich muss aber sagen, ich habe dann auch immer so ein paar Möglichkeiten für mich noch versucht rauszufinden, um festzustellen, ob ich jetzt wirklich in der Grundlage bin. Also zum Beispiel, was ich gerne mal gemacht habe, war jemanden anzurufen während meines Laufs. Ich hatte immer meine Kopfhörer drin. Habe ich auch zum Beispiel mal meine Mama angerufen und wir haben einfach ein bisschen gequatscht. Und dann wusste ich aber auch, du bist jetzt langsam genug unterwegs, weil du dich ja locker unterhalten kannst. So, daran kann man es ja auch festmachen. Oder zum Beispiel, was ich auch ein super Indikator fand, war, kann ich denn durch meine Nase atmen? Oder kriege ich da Luftnot? So, ja, und da wusste ich auch, hier, das geht, kann man mal ein paar Minuten lang machen, das ist nicht unangenehm, also bist du im richtigen Bereich unterwegs.
Und die späte Leistungsdiagnostik, sag nochmal, welcher Abstand zum Lauf dann tatsächlich und woran hast du die Parameter festgestellt, dass du sagst, ah, ich gehe doch schneller als nur in An- und Abführungen unter drei?
Die Leistungsdiagnostik habe ich Ende August tatsächlich gemacht. In Berlin war ja dann Ende September, also es war eigentlich nur einen Monat vor Berlin tatsächlich, weil ich bin einen Halbmarathon vorher gelaufen und habe dann gesagt, boah, der war jetzt doch irgendwie schneller, als ich dachte. Ich will das jetzt noch mal rausfinden. Dann bin ich zur Leistungsdiagnostik und habe dann einfach durch ja die Laktatwerte, aber auch durch die VO2 Max-Messung halt gemerkt, boah, da ist jetzt doch mehr passiert, als ich mir erhofft habe und habe dann natürlich auch in Rücksprache mit den ja mit denen, die es da durchgeführt haben, auch gemerkt, ja, das wäre schon mal ein Renntempo, was man anpeilen könnte.
Und das hast du dann nochmal simuliert, halt auch in entsprechenden Einheiten vorher?
Ja, genau. Ich habe auch noch mal ein paar marathonspezifische Einheiten vorher gemacht. Zum Beispiel so 3 Wochen vor Berlin habe ich noch mal so eine kleine, in Anführungszeichen, Kerneinheit gemacht mit noch mal
Kleine
4 mal
Kerneinheit,
5.
40 Kilometer Race Pace.
Fast, genau. Nee, ich habe dann noch mal probiert, ob ich 4 mal 5 im Renntempo schaffe, also im geplanten. Und das ging super. Also ich bin auch dann den letzten der 5 noch mal deutlich unter 20 Minuten gelaufen. Auch dann am Ende von einer ziemlich vollen Trainingswoche, und dann war das Renntempo eigentlich schon geritzt. Also dann dachte ich mir, komm, probier's du mal.
Gut, das sind die Einheiten fürs Selbstbewusstsein
Voll,
logischerweise, ne? Das
voll.
ist ja klar,
Ja.
ja. Insgesamt also mindestens mal 5 Marathons, die ich jetzt gerade mitgezählt habe. Hilf mir mal, ob wir noch welche nicht auf dem Schirm haben.
Tatsächlich bin ich 5 richtige gelaufen. Ich muss mal auch selber kurz zählen. Also ich bin Frankfurt bin ich jetzt 3-mal gelaufen, Berlin 2-mal. Ich bin auch Paris dieses Jahr gelaufen, aber auch nur, ich sag mal, als Sightseeing-Marathon. Das war jetzt, da bin ich nicht all out gelaufen, da habe ich eine Freundin gepaced.
Der normale Marathon, nicht der im Kontext
Genau,
mit
der
New
normale
York.
Marathon im April war das. Da habe ich so ein bisschen Bottle Klaus gespielt für eine Freundin, habe dann immer Wasser geholt. War auch schön, ja, durch Paris so zu laufen. Genau, und ich bin tatsächlich, bevor das Ganze losging, weil während Corona hat ja auch nichts stattgefunden,
Stimmt, ja.
und ich wollte unbedingt Marathon laufen, habe ich mich bei virtuellen
Gut,
Rennen
da habe ich viele
angemeldet.
Fragen, aber gut.
Ja, habe ich mir
Genau, es
fast
gab da so diese
gedacht.
virtuellen Formate, richtig? Hast du dich bei sowas angemeldet?
Genau, das war 2021, da bin ich auch schon 2-mal Marathon gelaufen.
Ach, krass.
Aber da muss ich sagen, meine Vorbereitung war eher dürftig. Ich wollte es aber einfach mal gemacht haben, weil ich das einfach geil fand, Marathon zu laufen. Und dann bin ich meinen ersten 2021 im März, glaube ich, war das gelaufen, irgendwie in 3:39. Und dann den zweiten, das war dann im Herbst 2021 in knapp über 3:30 tatsächlich. Genau. Aber da muss ich sagen, meine Vorbereitung, also wenn ich mir das mit heute vergleiche, puh, also nicht ganz so ideal.
Und wo hast du das dann gemacht? Bist du einfach dann in den Wald und hast das da irgendwie gemacht
Frankfurt, ne? Ralf,
Fast.
du kennst dich doch, du kennst dich doch gut aus in Frankfurt,
Ja, da
einfach
gibt's aber
Main hoch
ja.
und runter, zack, 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 zack.
Ja,
Ja,
das
so
machen viele,
ähnlich.
das kann man da machen.
Ja, tatsächlich fast richtig. Meine Eltern wohnen in Hanau, also ich wohne in Frankfurt, und ich bin dann zu meinen Eltern und zurückgelaufen. Hab dann dort noch meine
Auch nicht
Family auf dem
schlecht,
Rad
ja.
eingesammelt. Genau, mein Bruder kam dann noch mit, und dann bin ich alleine nach Hanau, hab die dann da getroffen, und dann sind sie alle mit dem Rad mit mir nach Frankfurt zurück. Hatte ich dann mal
Also
diese.
schneller, Philipp, kann man in Hessen nicht laufen, weil das
Das
ist
stimmt.
komplett flach.
Ja.
Ja, und wenn du dann nicht über die Brücke läufst, da hast du null Erhebung. Gute Bedingungen, also guter Asphalt und gute Wegstrecken, also da kannst du schon sehr kontrolliert geradeaus laufen. Fast Laborbedingungen, ja.
Absolut, es war ein Träumchen, von der Strecke her zumindest.
Ja. Und dann erste Mal große Sache, also erste Mal dann mit Startnummer und vielen Leuten um dich rum. Erzähl mal, wie es dir da gegangen ist, was das mit dir gemacht hat.
Oh Gott, das war 2022 in Frankfurt. Da bin
Also auch
ich
noch
mein,
Heimmarathon, muss man ja auch sagen.
genau,
Nicht jede Stadt hat ja so ein
Heimspiel.
Format. Das ist ja dann schon nochmal doppelt besonders.
Ja, das war toll. Also ich muss sagen, was ich damit verbinde, sind einfach ganz viele schöne Emotionen. Ich habe auch nicht so wirklich gewusst, was ich da anpeilen kann in dem Marathon. Habe so auf eine 3:15 gehofft damals, und dann bin ich auch 3:13 gelaufen tatsächlich. Aber es war einfach ein ganz, ganz emotionales Rennen für mich. Also es hat mich so berührt, einfach mit so einer Menge zu starten, und alle waren aufgeregt, und es war so viel Spannung in der Luft, und dann durch die eigene Stadt zu laufen und Leute, die man kennt, am Rand zu sehen, es war einfach so schön. Und ich muss auch sagen, ich bin ja auch mal ganz emotional, was Marathonlaufen angeht. Ich bin auch jemand, der da ganz gerne mal auch ein paar Tränchen verdrückt. Und ich habe auch dann auf Halbmarathon-Marke, das weiß ich noch genau, dieser Moment, da habe ich wirklich angefangen zu weinen, weil ich wusste, ich schaff's deutlich unter 3:15. Und da haben mich auch die Leute um mich herum gefragt, hier, ist alles gut, hast du Schmerzen? Ich so, nein, ich freue mich einfach nur. Und es war so schön, also auch ein Tag, ey, den werde ich für immer in Erinnerung behalten. Es war auch einer der beiden Marathonläufe, also jetzt auch mit Berlin, wo es mir bis zum Ende gut ging. Das war richtig, richtig schön, einfach nur.
Das ist ja erstaunlich, dass du bei Halbmarathon schon wusstest, dass es unter 3:15 geht.
Ja, also ich wusste, das heißt, ich wusste es, ich habe es
Ja,
mir
beim
gedacht,
Ralf
es
beim
hätte natürlich
ersten hast
was
du keine
schiefgehen
Ahnung, da
können.
denkst du, das wird schon gut gehen noch, ne?
Genau.
Klar, ja,
Ich wurde zum Glück da keines Besseren belehrt.
Ja.
Ja.
Okay, und dann warst du spätestens ab dem Zeitpunkt vermutlich angefixt, weil ich kenne natürlich, ich kenne, also man kennt Leute, wenn du in der Range von roundabout 3.10 schon mal irgendwo bist, dann ist natürlich die Sub 3 das ganz große Ziel wahrscheinlich. Ich schätze mal, es wird bei dir dann auch nicht anders gewesen sein.
Ganz genau so war das. Du hast es erfasst. Ich dachte mir dann direkt, boah, nächstes Jahr, die 3-Stunden-Marke ist fällig. Ja, ich habe alles gegeben. Es hat aber dann noch nicht geklappt, es hätte noch nicht sein sollen. Ja, mit meinen Leistungssprüngen, die waren nicht ganz so, wie ich mir das erhofft hatte, so von der Progression, sage ich mal.
Gut, aber jetzt bist du ja also fast schon im hohen Leistungsbereich ja in der Frauenklasse angekommen. 2,50, da wird es ja schon interessant, sage ich mal, ja?
Ja, tatsächlich.
Was macht das jetzt mit dir? Weil das öffnet ja jetzt nochmal andere Türen einfach, ne?
Ich muss sagen, das hat mich so angefixt. Also jetzt nach Berlin, ich habe mich zumindest jetzt an dem Tag in Berlin und auch die Tage danach habe ich mich unbesiegbar gefühlt. Ich dachte, ey, jetzt komm, olympischer Marathon. Nein, also nicht wirklich. Aber ich habe mir gedacht, das war jetzt so das erste Jahr, in dem ich sag mal, wirklich einen sehr, sehr, sehr sinnvollen Ansatz verfolgt habe im Training und wirklich alles so gemacht habe, wie es sein soll, meiner Meinung nach. Und das hat schon natürlich Hoffnung gemacht, darauf zu sagen, da geht noch was in den nächsten Jahren. Also ich glaube nicht, dass das jetzt das Ende war. Hoffe ich zumindest. Ja, ich glaube, das ist Potenzial noch nicht ausgeschöpft.
Ihr seht das ja zu Hause nicht, aber es ist jetzt noch ein zusätzliches Funkeln in Maikes Augen.
Ja. Bei diesen Worten.
Ich muss mal eben die Tour zu machen, weil Trick and Treat geht hier jetzt gerade los.
Wir haben schon die Klingel gehört, die wird wahrscheinlich auch auf der Aufnahme mit drauf gewesen sein, was natürlich überhaupt nicht schlimm ist, kann bei uns genauso passieren, vielleicht mal auch im Wohngebiet, insofern würde es mich nicht wundern, wenn das der Fall ist. Nimm uns mal vielleicht noch mit, weil wir natürlich ganz viel über Marathons gesprochen haben, aber, und okay, du hast natürlich auch noch, wie gesagt, du hast viel um die Ohren. Wie viel andere Distanzen schaffst du noch im Jahr zu laufen? Also ich meine jetzt vor allem so die Klassiker 10 Kilometer Halbmarathon. Du hast schon gesagt, Halbmarathon bist du gelaufen in der Vorbereitung auf Berlin. Baust du andere, ich sage jetzt mal Unterdistanzrennen auch bewusst damit ein? Oder ist das eher so sekundär und wenn es passt, passt und wenn nicht, dann nicht?
Tatsächlich, Marathon ist mein Fokus. Es ist für mich, und Ralf, ich glaube, du verstehst es jetzt wirklich wieder nicht, aber es ist für mich die angenehmste und schönste Distanz.
Wie bist du darauf gekommen, dass ich das nicht
verstehe? Ja, das Ding ist halt für mich, man fühlt sich ja im besten Falle den Großteil der Zeit gut. Und das ist halt einfach so was Schönes, weil ich bin jetzt auch hier am Sonntag durch Frankfurt gerannt. Ich habe die Menge animiert, das war vielleicht auch ein Fehler. Aber ich hatte eine ganz große Portion Spaß bei dem Ganzen. Mhm. Ich habe jetzt auch Zehner gemacht, ich bin Halbmarathon gelaufen. Halbmarathon ist auch eine schöne Distanz. Ein Zehner tut mir einfach weh. Ich bin nicht gut im Zehnerlauf, im Vergleich, muss ich natürlich sagen.
Wo steht da deine PB nur für so
36,53. Okay, es ist ein sehr starker Zehner, keine Frage. Es ist aber nicht, finde ich, im Verhältnis zu meiner Marathonzeit so richtig stark. Mhm. Ich bin einfach deutlich besser auf den langen Distanzen, muss ich sagen. So hinten raus, da kann ich immer noch Kräfte mobilisieren. Ich sag mal so, ich habe jetzt eigentlich...
Aber warte mal ganz kurz, lass uns mal eine ganz kleine Sekunde.
Ja.
Wie ist noch mal die Formel, Philipp, bei 10er mal 4,15 oder was, ne?
Da bin ich raus. Ich sag immer, Halbmarathon habe ich immer so, war bei uns immer so zweimal Halbmarathon plus, aber auch voll vom Typ abhängig. Es gab Leute, die konnten einfach nicht so gut einen Halbmarathon.
Also der 10er ist nicht so schlecht, wie du sagst.
Plus 5, 6 Minuten.
Nee, der ist in Relation nicht so schlecht, wie du sagst. Ich guck's eben im Hintergrund nach. Sorry, dass ich unterbrochen
habe. Das würde mich jetzt aber auch mal interessieren.
Ja, es kommt gleich voll raus, dass der 10er echt genau passt. Ich weiß es gar auch nicht genau, aber ich weiß, bei Halbmarathon hatten wir immer so gesagt, mal 2 plus 4 Minuten für die Leute, die halt sich wirklich im Halbmarathon schwer tun und eher so 5-6 Minuten vielleicht, wenn du ein guter Halbmarathonläufer bist. Ich würde mich zum Beispiel jetzt auch nicht unbedingt als guten Halbmarathonläufer bezeichnen. Bin eigentlich nur knapp unter 63 gelaufen, was jetzt also nicht super krass ist zu dem, was man auf manchen Unterdistanzen sonst über 5 und 10 gelaufen ist. Aber das, genau, das, du sprichst ja schon den Punkt an und der ist ja total wichtig, auch fürs Verständnis, für euch zu Hause, also viele wissen das vielleicht, manche wissen es noch nicht, es gibt schon, glaube ich, so, also es ist vollkommen legitim, wenn jeder Marathon laufen will, aber es gibt natürlich schon gewisse, wie soll ich sagen, körperliche Gegebenheiten, die einen fürs eine oder fürs andere vielleicht ein bisschen besser prädestinieren sozusagen. Und genau, beim Zehner ist es halt schon so, das hängt dann schon wiederum, also wenn man halt gar nicht Laktat verträgt oder auch das natürlich nicht trainiert, ist ein Zehner halt schon eine eklige Strecke. Das kann schon relativ schnell so Richtung 7 Kilometer irgendwann eklig werden und dann fühlen sich auch 3-4 Kilometer an, wie manchmal 15 hinten raus im Marathon. Und beim Marathon ist es natürlich so, dass wenn du ein gutes Körpergefühl für dich hast, dass natürlich wirklich über weite Strecken im besten Falle du dich noch relativ okay fühlst. Aber dafür braucht man natürlich auch ein gewisses Gehen, Ausdauergehen vielleicht, gewisse, wie soll ich sagen, genetischen Vorteile, was so natürliche Entwicklung von aerob, anaerober Schwelle anbelangt, da tun sich manche auch schwer. Also ich kenne zum Beispiel extrem gute Mittelstreckenläufer von früher, die hatten lausige Schwellen, das war echt erbärmlich teilweise. Die haben teilweise mit den Mädels mittrainiert bei uns, weil alles andere halt auch nicht Grundlage gewesen wäre. Es sind aber teilweise halt 3,35 auf 1500 gelaufen, also schon so erweiterte Weltspitze. Aber das hat halt viel mit so, was ist dir in die Wiege gelegt? Dafür konnte ich halt nicht viel Laktat bilden beispielsweise, weil, keine Ahnung, da irgendwo mein natürliches Limit relativ niedrig ist und konnte dementsprechend nicht so schnell über 1500 laufen. Aber ich glaube, das ist halt, das zu erkennen oder zu wissen, hilft natürlich viel, wie man sich selber einzuschätzen hat auf bestimmten Strecken. Das heißt nicht, dass wenn man jetzt zum Beispiel der Typ ist, der halt jetzt sich nicht wahnsinnig leicht tut, irgendwie die eigene Schwelle verbessern zu können. Das heißt natürlich nicht, dass man keinen Marathon laufen kann, aber man muss das halt bestenfalls wissen, dass man sein Training entsprechend steuert und dass dann halt die Einheiten im Grundlagenbereich noch wichtiger sind, dass sie auch wirklich da bleiben, weil sonst wird halt Marathon noch unerträglicher, um jetzt vielleicht bei Ralfs Wortwahl zu bleiben.
Das stimmt. Also für mich sind halt Zehner die unerträglichen Distanzen. Ich musste auch gerade lachen, weil du meintest, so nach 6-7 Kilometern wird's hart. Also ich muss sagen, bei mir brennt die Lunge schon nach 3 Kilometern. Ich habe schon keinen Bock mehr. Aber ja, ich finde, es gibt einem auch nochmal eine gewisse Tempohärte halt einfach mit, auch für den Marathon. Ja. Ich glaube, das hat mir auch nochmal geholfen, zum Beispiel in Berlin hinten raus nochmal ein schnelles Finish hinzulegen, einfach weil man in den Distanzen so ein bisschen auch nochmal die Beine schneller bewegt hat, also in den Unterdistanzen.
Ja, du kriegst ein bisschen mehr Range einfach in deinen Geschwindigkeiten, was natürlich auch rein motorisch so ist. Ich glaube, das Gefühl, was du geschildert hast, das kennen, glaube ich, viele. Also wenn du halt wirklich dich in deiner gesamten Vorbereitung ausschließlich in diesem Bereich sagen wir mal 195 bis 105% Marathon-Pace, also so ein bisschen drüber, ein bisschen drunter bewegst, das ist natürlich grundsätzlich der zentrale und wichtige Bereich, um Schwelle und Marathon-Pace irgendwie zu trainieren. Das ist natürlich grundsätzlich richtig und gut, aber es schadet auch nicht, dann irgendwo ein, zwei Mal was Schnelleres noch zu machen, zum Beispiel so einen Zehner einzustreuen. Also bei uns, ganz früher war es so, dass wir schon, ich überlege gerade, wir haben eigentlich schon versucht, so Mitte der Vorbereitung vielleicht einen Halbmarathon zu machen oder so 5-6 Wochen eben vom Marathon. Der, fand ich, war schon extrem hilfreich. Also man darf das, einzelne Wettkämpfe sollte man jetzt auch nicht überbewerten, aber grundsätzlich, wenn der jetzt komplett scheiße war, dann ist man natürlich vielleicht nochmal in der Analyse etwas kritischer gewesen, ob vielleicht im Training vorher alles schon grundlegend in die richtige Richtung gegangen ist und du hast halt zumindest noch die Zeit gehabt, in der zweiten Hälfte deiner Vorbereitung irgendwie darauf zu reagieren. Wenn du einen Halbmarathon 3 Wochen vorher machst, das ist auch von der Trainingsmethodik nicht komplett unüblich. Der Klassiker ist immer so, Berliner Halbmarathon oder in Hamburg zu laufen. Nur wenn der halt nicht gut läuft und dann gehen die Fragezeichen so los und du hinterfragst alles, dann stellst du aber auch relativ schnell fest, Mensch, bis zum Tapering haben wir noch 10 Tage, so, da kannst du halt jetzt auch das Ruder nicht mehr groß rumreißen. Deswegen fand ich es immer gut, wenn man gesagt hat, so Typen gibt es ja auch, ich will so diese 12 oder manchmal sind es auch längere Vorbereitungen, ich will die ein bisschen auflockern, ich will die ein bisschen unterteilen, dann fand ich es immer ganz sinnvoll, so Trainings, wirklich bewusst Trainingsrennen einzustreuen, beispielsweise eben einen Halbmarathon 5-6 Wochen vor deinem eigentlichen Ziel. Und ich fand immer ganz geil, einen Zehner 2 oder 3 Wochen vorher zu machen, hängt natürlich immer ein bisschen davon ab, was für ein Angebot an Wettkämpfen passt da irgendwie gut. 2 Wochen vorher fand ich nicht mehr ganz so gut, weil da fand ich eigentlich immer ganz geil, wenn du auch für den Kopf nochmal so eine letzte richtig schnelle marathonspezifische Einheit machst. Und deswegen war 3 Wochen vorher immer ganz nice, weil dann hast du, das hatten wir früher in Bad Liebenzell, waren früher oft deutsche Meisterschaften, das heißt dementsprechend Konkurrenz war gut, Arne Gabius und Co. waren natürlich alle da, das war klar, es wird ein schneller Zehner. Und wenn du dann aus deinem reinen Marathon-Training raus irgendwie trotzdem in der Lage warst, so knapp unter 29 zu laufen, dann wusstest du schon, okay, Range an Geschwindigkeit ist da, plus du hast die Woche drauf noch diese letzte marathonspezifische Einheit. Und das war natürlich schon, wenn die beiden Sachen noch funktioniert haben, das sind jetzt keine kriegsentscheidenden Einheiten, also, aber du gehst mit einem geilen Gefühl ins Tapering, sage ich jetzt mal, weil du dann halt irgendwie gemerkt hast, okay, so Speed grundsätzlich ist irgendwie da und so diese Stärke, die du für einen Marathon brauchst, die funktioniert eben auch. Aber es gibt eben auch Leute, die sind ja deswegen nicht unerfolgreicher, die gesagt haben, ich habe meinen 12-Wochen-Plan Und wenn der so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, dann bin ich grundlegend fein und für mich passt das auch. Das ist auch immer so ein bisschen, glaube ich, eine Typfrage.
Absolut, ich habe es auch genauso gemacht. Also ich bin meinen Halbmarathon, ich glaube, es waren wirklich so 5, 6 Wochen vor Berlin dann gelaufen, einfach nochmal so zum Formcheck, um nochmal zu gucken, ob da noch irgendwelche großen Defizite da sind natürlich. Und ich muss aber auch sagen, ich bin noch nie einen Zehner zum Beispiel nicht aus dem Marathontraining rausgelaufen.
Ah, okay, gut, also das macht schon nochmal einen erheblichen Unterschied, kann ich dir sagen.
Ja, also ich bin jetzt zum Beispiel meine Bestzeit, also jetzt die ich eben gemeint habe, die 36, 53, die bin ich jetzt auch 2 Wochen nach Berlin gelaufen, wo ich schon wieder eine 120er-Woche für Frankfurt gemacht habe.
Krass, also, aber das ist ja eigentlich dann noch höher einzuschätzen, muss man sagen, weil dann hast du ja jetzt, also wenn ich jetzt so zurückdenke, wie habe ich früher trainiert als Bahnläufer für 5 oder 10 Kilometer Rennen, das war ja sehr, 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 sehr anders wie logischerweise als Marathonläufer. Weil du natürlich in der Hochphase einer Sommersaison, du hast einfach eine ganz andere Laktat-Range und Mobilität gehabt, weil du natürlich viel mehr tempospezifisch trainiert hast. Da hast du dann wirklich viel auch im Bereich 105-110% Race Pace für 10 trainiert, also weil du dann halt auch 5 Kilometer Sachen gemacht hast. Und wenn du dann irgendwann regelmäßig Intervalle im Bereich von 2,40 oder schneller gemacht hast, dann fandest du auf einmal 2,50 relativ okay für einen Zehner sozusagen, weil der Körper sich natürlich auch daran anpasst. Aber andersrum gesagt, ich fand immer aus dem Marathontraining raus, es ist nicht so, dass es nicht funktionieren kann. Also ich bin auch 2022, wann war das erste Mal wieder Corona, oder 2021, ja. Wann war das in Berlin, als die das erste Mal geschafft haben, dass wieder Massen-Events in einem...
Ja, das war 21, da bist du Bestzeit gelaufen, ja, das kann ich mich noch dran erinnern.
Genau, da bin ich, glaube, nur eine Sekunde über meiner 10-Kilometer-PB geblieben und kam aus 5 Wochen Höhentraining in Italien, in Sestriere, und ich habe da oben in 5 Wochen zwar 1000 Kilometer gemacht, aber ich habe keinen einzigen Kilometer in 2,50 gemacht, sondern wir haben nur so im Bereich von 3-Minuten-Schnitt, ist ein bisschen höher einzuschätzen, weil natürlich auf 2000 Meter ist es ein bisschen schwieriger alles, aber ich hatte keinen einzigen Schritt in 2,50 gemacht und dachte mir so, das kann auf 2 Arten laufen, also entweder überraschend gut oder komplett in die Hose gehen, und ich bin da irgendwie 2,50, 2,49 glaube ich gelaufen, habe die City Night gewonnen, was ich gar nicht erwartet hatte, und habe mich trotzdem gefühlt irgendwie, als ob ich Bäume ausreißen könnte. Also das ist manchmal dann aus dem Marathontraining raus überraschend gut oft. Aber es ist natürlich sehr viel wahrscheinlicher, dass du noch schneller rennen kannst als die 36,50, wenn du das mal in einer, ich sage jetzt mal, Off-Season von einem Marathon machst, wenn du natürlich schneller, also einfach schnellere Intervalle machst.
Ja, das ist tatsächlich sogar auch schon ein Plan fürs nächste Jahr, weil ich einfach jetzt gesagt habe, boah, Marathon, jetzt auch nach der Erfahrung in Frankfurt, das ist jetzt erstmal gut, habe jetzt meine Ziele erreicht für dieses Jahr, und ich wollte jetzt auch einfach mal nächstes Jahr oder auf der ersten Hälfte des nächsten Jahres einfach mal schauen, was geht denn da auf dem Zehner und auf dem Halben. Also sind auch Distanzen, wo ich mich gerne deutlich verbessern möchte noch, ja.
Ja, also an dieser Stelle wollen wir, liebe Maike, dich mal kurz auf die Basis wieder zurückholen einen kleinen Realitätscheck machen, was deine Aussage betrifft. Ja, also fangen wir mal mit der Basis an. Also es war so, dass ich mich nicht falsch erinnert habe. Die Formel lautet 10 Kilometer Bestzeit mal 4,667. Das ist die Grundformel. Also das ist eine relativ statistisch ausgeprägte Formel, die ganz gut anzeigt, was das Potenzial ist, was du mit der entsprechenden 10-Kilometer-Zeit hast. Man kann sich zwar einbilden, dass man viel schneller laufen könnte, das ist aber eine Einbildung, ja, weil das wird in der Regel nicht funktionieren, weil du einfach die Tempoverträglichkeit nicht hast, um tatsächlich dann schneller Marathon zu laufen, als die Basis der 10-Kilometer Grundzeit angeht. So, wenn man jetzt 36 Minuten nimmt, du hast aber jetzt eben nochmal korrigiert, ja. Also wenn man 36 Minuten nimmt, dann hättest du noch Potenzial, weil dann wäre die Hochrechnung 2,48. Mhm. Wenn man jetzt aber, ja, und du bist ja mit 36,53 näher an der 37 logischerweise, also wenn man die 37 nimmt, dann ist es eine 2,52 und dann bist du ziemlich genau in der Range drin.
Okay, ja? Auch gut.
Also das heißt, deine 10 Kilometer Bestzeit ist viel, viel besser, als du denkst. Sie entspricht nämlich tatsächlich deiner Leistungsfähigkeit. Auch wenn die Lunge brennt und die Beine schmerzen, ja, das ist schon tatsächlich adäquat. Ne? Krass. Also das passt schon. Heißt, dass du dein Potenzial ja auch, was jetzt die Grundlagenausdauer und die spezifische Ausdauer angeht, da schon ganz gut erreicht hast.
Ja? Okay, gut zu wissen.
Und jetzt nochmal der andere Realitätscheck. Du läufst ja dieses Jahr nochmal Marathon. Ich habe da genau aufgepasst.
Das ist auch wahr, aber ich werde
Was?
Nicht
ja,
schneller.
Ja, 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 ja. Genau so, darüber reden wir nämlich jetzt hier gerade.
Ja, nee, ich laufe
so einen ganz kleinen, so einen Wald- und Wiesenmarathon.
Genau, nämlich New York am Sonntag.
Nein, nein, noch oh Gott. So ähnlich, aber noch geiler.
Ja, also genau, ich laufe
also ob der jetzt stattfinden wird, ob er jetzt stattfinden wird, müssen wir natürlich noch mal schauen nach den schrecklichen Geschichten da am Wochenende, ne? Ja.
Ja, das stimmt natürlich, aber der wäre jetzt grundsätzlich noch mal geplant, weil ich mir das einfach nach meinem Staatsexamen so ein bisschen als Urlaub gönnen wollte. Okay. Und ich dachte, ey, das ist ein Marathon, den
Was
kann man noch
man
mal mitnehmen.
Urlaub? Na klar, man läuft zum Spaß einen Marathon. Hallo.
Ja, also so ein bisschen Zeit ziehen und dabei noch laufen ist ja schön, wenn man sich dabei nicht komplett verausgabt.
Ich kenne nur die, also ich habe an Valencia beste Erinnerung. Ich bin damals noch mal Bestzeit gelaufen dort, aber ich bin nicht die originale Marathonstrecke gelaufen, weil das war damals 2020 nicht möglich. Ich glaube, die haben zweimal, wenn ich es richtig weiß, ich weiß jetzt nicht, ob das die Halbmarathonstrecke ist, die jetzt erst auch war, oder ob das eine andere ist, aber auf jeden Fall war es zweimal ein Halbmarathon sozusagen, weil irgendwie doch die ganze Strecke absperren unter den Vorgaben, glaube ich, nicht möglich war. Anyway, ist eine geile Stadt. Punkt 1 ist im Dezember überragendes Marathonlaufwetter. Deswegen auch kein Wunder, dass das in der Vergangenheit so eine Aufwertung erfahren hat. Also natürlich auch beliebtes Ziel für ganz viele Athleten und Athletinnen, um da Bestzeiten zu laufen. Und Stimmung und alles drum und dran ist auch schon ziemlich Premium, muss man sagen, auch wenn es jetzt kein Major-Marathon ist, aber die sind mit dem, was sie da machen, schon echt sehr, sehr gut, muss man sagen.
Ja, ich muss auch sagen, dass mich das, also ich werde mich sehr zurückhalten müssen, da nicht wirklich ganz schnell wieder zu starten. Ich bin auch im 2,45 bis 3 Stunden Startblock. aber ja, ich werde versuchen, mich da zurückzuhalten, weil so ein Marathon, das wird ja auch, ich finde heutzutage so ein bisschen auch auf Social Media verkauft oder so, als könnte man das einfach mal so machen. Das ist aber echt für den Körper so eine komplette Klatsche zum Teil. Das habe ich jetzt auch wieder gemerkt und ich will mir das einfach nicht nochmal antun, jetzt den Körper nochmal so krass durch die Hölle gehen zu lassen, sage ich mal.
Auf der anderen Seite, das muss man ja auch einrechnen, tatsächlich ist das Rennen ja auch ein Training wieder, ne?
Absolut.
Also es ist ja nicht so, dass das jetzt nur die komplette Ausbelastung ist. Es ist ja dann tatsächlich auch eine Adaption, die ja jetzt stattfindet in den Tagen, wo du dich jetzt einfach nochmal richtig schlecht fühlst. Aber der Körper adaptiert ja da logischerweise und du wirst ja jetzt nicht dann ganz rausnehmen ein paar Wochen lang, sondern du wirst ja dann irgendwann doch wieder leichter einsteigen, weil du das Ding ja noch im Kopf hast.
Ne? Genau, das stimmt, ja. Aber ohne große Ambitionen diesmal.
Ja, ja. Ne?
Sag ich jetzt.
Also wie gesagt, warten wir mal ab, was da passiert, weil da sind ja doch jetzt die Umstände gar nicht so, dass da überhaupt an Laufen oder an Veranstaltungen gedacht wird. Wir haben ganz andere Probleme da gerade. Tatsächlich hat es ja am Sonntag schon während des Halbmarathons dort komplett geregnet und dann danach ja diese sintflutartigen Regenfälle und rund um Valencia hat es ja da wirklich auch grausam viele Menschenleben gefordert. Also das ist schon richtig hart, was da jetzt zuletzt passiert ist. Es wird sicher ein bisschen andere Vorzeichen haben als dann normalerweise bei so einem Rennen. Das kann ich mir schon vorstellen. Du warst jetzt am Wochenende, zumindest was Social Media angeht, auch relativ viel mit der Running Crew unterwegs. Das war die Münster Crew oder war das die Frankfurter?
Genau, also ich war mit der Running Crew Münster unterwegs. Da bin ich ja auch mit vielen befreundet. Und auch hier in Frankfurt gibt es ja auch so ein paar Running Crews. Also ich schlängel mich da immer so ein bisschen von der einen zur anderen, guck mal da, wo gute Stimmung ist und genau, bin da jetzt, also ja, immer relativ offen, einfach da neue Leute zu treffen und einfach mich ja mit coolen Läufern zu umgeben.
Ja, das ist ja so ein Punkt. Du kommst ja aus einer ganz anderen Szene und dann bist du plötzlich bei diesen Lauf-Nerds. Ja, wie ging es dir denn da beim Einstieg?
Moment, also erstmal, was meinst du denn mit einer ganz anderen Szene?
Naja, du, also sagen wir mal, wenn du aus einem universitären Umfeld kommst, ja, da ist jetzt der Link zu Leistungssport oder zu, sagen wir mal, sehr zielorientiertem Training nicht direkt gegeben. Ja, ich kenne da auch sehr viele, die das komplett, ich will nicht sagen ablehnen, aber die da totales Unverständnis haben. Ja, Modelszene weiß ich nicht so genau, weil da wird ja schon auf Körperlichkeit, auf Fitness und so Wert gelegt, aber eine andere Art von Fitness nehme ich mal, aber da erzähl uns das lieber, wie das tatsächlich ist. Ja, und auch eine Tanzszene ist auch wirklich anders sortiert, halt einfach von der Herangehensweise und auch vom Denken als jetzt laufen, wettkampfmäßig laufen.
Ja, das stimmt total. Ich muss sagen, ich fühle mich da ganz wohl in dieser Lauf-Nerd-Szene. Ich würde mich mittlerweile sogar auch dazu zählen. Ich bin auch schon
Toll,
mittlerweile
ja,
an einem
kannst
Punkt,
du.
wirklich, da sind Leute genervt, die sagen, oh, wieso redest du denn schon die ganze Zeit darüber? Also auch meine Eltern, ich erzähle ihnen dann von meinen Splits, von meinem Long Run und die verdrehen dann manchmal auch die Augen. So, boah, kannst du mal über was anderes reden? Aber ich würde mich da mittlerweile sogar dazu zählen. Ich fühle mich da eigentlich ganz heimisch. Und ich mag das einfach total, so nicht in eine Schublade, also mich nicht in einer Schublade zu begeben, weil ich finde einfach, das bereichert mein Leben. Ich mache gern viele verschiedene Dinge und das macht mich auch einfach aus. Ich bin Laufnerd, ich ja, mache meine Uni, ich bin am Modeln und das sind einfach Sachen. Ich finde, der Kontrast macht es einfach, was es für mich so schön macht. Und deswegen, ja, würde ich mich da gar nicht mal so in eine Kategorie reinstecken.
Wenn wir jetzt gerade schon kurz das Thema angeschnitten hatten, Thema Modeln und so weiter, vielleicht auch dazu. Ich meine, wenn dir sozusagen mal alle Türen offen gestanden haben, in Anführungszeichen, also du hast ja irgendwie offensichtlich neben dem Tanzen auch Lust gehabt zu modeln, oder ich erzähl gerne, wie du dazu gekommen bist, das wissen wahrscheinlich viele hier auch nicht, und hast dich auch angemeldet bei Germany's Next Topmodel, wo du ja auch Teil der Sendung warst. Was hat dich dazu bewogen, das einerseits weiterzumachen oder andererseits aber auch, ich meine, du bist angehende Ärztin, dann auch irgendwo zu sagen, so wichtig ist es nicht, dass das jetzt mein zukünftiges Leben wird, dass ich jetzt mein Studium unterbreche oder abbrechen würde sozusagen?
Also ich kam eigentlich dazu, das ist auch wieder so eine Sache, ich bin da irgendwie so reingeschlittert. Ich habe irgendwie gemerkt, mir macht Fotos machen Spaß, ich fühle mich vor der Kamera super wohl, das ist einfach eine schöne Sache. Habe ich mich bei Agenturen beworben und es hat dann geklappt. Dann kamen hier ein paar, also hier und da mal ein paar Jobs rein und das war dann so ein Selbstläufer so ein bisschen. Aber ich hatte halt auch im Hinterkopf, das ist so eine Sache, die ist halt einfach nicht sicher und das hat auch ein Verfallsdatum. Also ich sag mal so, klar, heutzutage arbeiten auch viele ältere Damen auch noch in der Modelbranche. Das ist auch super cool. Aber es wird immer schwieriger, je älter man wird. Und mir ist das schon klar, dass so Sachen auch wie Instagram, so Sachen wie das Modeln, die haben halt nicht für dein komplettes Leben, ja, die sorgen da nicht aus. Und ich sag mal auch das Laufen, das kann ich auch jetzt begrenzt machen. Aber was, wenn ich mich verletze? Oder was, wenn das auch nicht mehr funktioniert? Das ist ja auch ein Standbein, darauf fußt ja auch zum Beispiel meine Social Media Präsenz und ja, aber auch beim Thema Modeln, das sind einfach so Sachen. Ich weiß nicht, wie lange es funktioniert. Und mein Studium habe ich ja auch grundsätzlich ganz gern gemacht. Also das war jetzt auch nicht so, dass ich sage, hier, ich kriege jetzt Modeljobs und tschüss, ich bin jetzt weg, ich studiere nicht mehr. Ich ja, wollte das trotzdem einfach noch zu Ende bringen. Ja.
Fachrichtung, jetzt Orthopädie.
Nee, ich sehe mich nicht in der Chirurgie, muss ich sagen, weil das einfach für mich persönlich körperlich nicht machbar ist. Ich finde das zu anstrengend, sage ich ganz ehrlich. Ich finde es, wenn man da wirklich 5 Stunden im OP steht, nicht mal kurz irgendwie ja, was trinken kann oder so, das ist einfach, ich mag das nicht. Ich fühle mich da nicht wohl. Ich bin auch jemand, der ist total hibbelig. Das ist auch so eine Sache, die mir im OP dann sehr auf die Füße fallen würde. Also ich habe da keine Geduld, so zum Beispiel so kleine Fitzelsachen dann zusammenzunähen. Da werde ich wahnsinnig. Und deswegen, da sehe ich mich nicht so. Auch die Arbeitszeiten tatsächlich. Ich sehe mich nicht in der Orthopädie, einfach weil auch zum Beispiel Dienste furchtbar anstrengend sind und so. Und vielleicht sehen das andere anders, aber ich bin halt nicht bereit, für den Beruf dann irgendwann mein Leben aufzugeben. Ja, also ich weiß noch nicht ganz, wo es hingehen soll, aber es wird kein Fachbereich, in dem ich mich kaputt arbeite und in dem auch das Laufen drunter leiden
Ja,
wird.
verstehe. Das hat er jetzt doch schon sehr schnell ein sehr Großgewicht bekommen in deinem Leben dann,
Absolut,
ja?
absolut,
Absolut.
ja.
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 Nochmal dann Gardetanz, das ist natürlich hier im Rheinland ein bisschen anders besetzt als in Hessen, nämlich sehr stark karnevalsorientiert. Ja, was machst du? Wie bist du dazu gekommen? Was ist da der Aufwand und der körperliche Aufwand halt auch?
Also ich tanze, seit ich 3 Jahre alt bin tatsächlich, mache ich Gardetanzen. Ich bin hier in einem kleinen Dorfverein, da wo ich auch in den Kindergarten gegangen bin, also auch Leute, die ich schon seit Ewigkeiten kenne. Und das ist so, ich sag mal, das ist so mein Spaßtraining, da gehe ich einmal die Woche hin, da sehe ich meine Mädels wieder, das ist immer richtig schön, aber es ist jetzt keine Trainingseinheit in dem Sinne. Also das ist halt Karnevalstanz, wir haben dann Auftritte auf den Sitzungen, das macht einfach unglaublich viel Spaß. Ich liebe auch alles Mögliche rund um Karneval, das ist einfach cool. Aber ja, das habe ich halt einfach so durchgezogen in dem Sinne, dass ich halt, es wäre einfach zu schade, um es jetzt aufzugeben, weil man es einfach schon so lange macht. Ja.
Ja.
So eine sentimentale Komponente einfach mit dabei.
Ja gut, aber so ein bisschen was für den Emo-Bereich braucht man ja auch, wenn man sonst nur über Splits mit seinen Eltern reden kann.
Total. Die
Ja.
Armen.
Sag mal, weil mir das eben noch eingefallen war, du hast ja zweimal Krafttraining erwähnt bei deiner Wochen-Trainingsaufzählung. Was ist der Ansatz? Woher diese Erkenntnis, die ja nicht so verbreitet ist, auch in digitalen Trainingsplänen, die man bekommt, steht dann vielleicht mal drin, Krafttraining, aber was ist das dann, was da tatsächlich passiert? Das ist ja eine große Frage und ein sehr großer Unterschied.
Also Krafttraining bedeutet für mich wirklich auch Langhanteltraining mit Zusatzgewicht, auch gerne mal im Maximalkraftbereich. Jetzt vielleicht nicht in der akuten Marathonvorbereitung, aber in der Offseason, also jetzt aktuell, werde ich auch wieder versuchen, mehr Krafttraining zu machen, auch mehr an Kraft aufzubauen wieder. Es ist nicht dieses typische Bodybuilding-Training. Ich glaube, das sehen auch viele falsch. Wenn ich jetzt sage, ich mache Krafttraining, ich mache Grundübungen wie Kreuzheben, Kniebeugen, solche Geschichten. Das ist nicht, dass ich jetzt sagen will, ich möchte ganz krasse Muskulatur aufbauen, sondern es geht darum, einfach den Körper gesund zu halten. Krafttraining ist ja auch für die Knochengesundheit zum Beispiel super wichtig, ist ja auch ein ganz verbreitetes Thema mit den Stressfrakturen. Und ich mache das einfach wirklich zur Verletzungsprävention. Aber natürlich ist ja auch eine gewisse Kraftkomponente beim Rennen wichtig. Also beim Marathon hinten raus, wenn die Beine schlapp machen, kann es natürlich helfen, wenn man vorher ein bisschen was an Kraft aufgebaut hat, um hinten raus einfach nicht so stark zu ermüden, natürlich. Also Krafttraining und Laufen geht wirklich Hand in Hand und ich pochte auch immer auf Social Media ganz stark darauf, dass es wichtig ist. Vor allen Dingen auch für uns Frauen, weil da ja auch das Thema Knochenbrüche noch mal präsenter ist. Und das würde ich mir gerne ersparen.
Ja, das ist ja schon eine gute Erkenntnis, die sich im Gesamtlaufbereich noch nicht so durchgezogen hat. Wahrscheinlich auch eher bei den, sagen wir mal, erfahrenen Läuferinnen und Läufern, weil das sehr lange gar nicht gelehrt worden ist. Ja, also im Laufbereich gar nicht vermittelt worden ist. Und es ist erstaunlich, wie wenig verbreitet das tatsächlich auch im deutschen Leistungsbereich im Laufen durchaus auch in den unteren Distanzen ist, dass da nicht konsequent wirkliches Krafttraining gemacht wird. Also wir reden jetzt nicht von Planks oder von so einem Grundstabi-Training oder sowas, ja, wenn man jetzt eine Kraftzuwachs anschaut, nicht wirklich relevant ist, ne? Das hat noch keine ganz große Bewandtnis. Und da nochmal die Frage, wenn ich das ja richtig in Erinnerung habe, beim Modeln herrscht eigentlich ein anderes Schönheitsideal vor als trainierte Frauen. Ja, Models versuchen ja eher nicht so auszusehen, dass sie Muskeln haben. Hat sich deine Buchungslage verändert?
Ich muss sagen, ich war noch nie so ein richtiger Stock in dem Sinne. Also ich habe noch nie in dieses ganz klassische Runway-Model-Bild gepasst. Das war aber auch noch nie so richtig mein Ziel, weil A ist meine Gesundheit für mich das Allerwichtigste und das würde ich für nichts aufs Spiel setzen. Und B, gibt es da einfach noch ganz andere Bereiche, in denen man arbeiten kann. Also ich bin zum Beispiel eher im kommerziellen Bereich unterwegs, mache viel auch so gesichtsbetont Beauty. Sport kann man natürlich auch mal. Das ist auch eine riesige Sparte beim Modeln. Da habe ich auch schon einige richtig coole Jobs gemacht. Und man muss ja nicht dieses klassische Bild eines Models bedienen, um arbeiten zu können tatsächlich. Also um Gottes Willen, ich bin ja sportlich schlank, aber auf den Laufstegen wäre ich übergewichtig. Ja, das muss man ja auch einfach mal so sagen
Ja,
tatsächlich.
das,
Ja,
also ich meine, das ist ja eigentlich schon krass, ne? Wenn man das halt als Ideal dann da tatsächlich ja präsentiert bekommt, ne? In dem Job, ja.
Ja, total krass, aber das wäre es mir auch niemals wert. Also ich muss auch sagen, ich war auch schon mal auf solchen Castings zum Beispiel. Und da war ich wirklich erschrocken, wie die Leute da aussehen. Also komplett blass, fahl, ja, wirklich kein Gramm Muskulatur auch an denen. Das ist ja alles andere als gesund. Und ich weiß nicht, ich finde das irgendwie auch ganz falsch. Und ich möchte auch da mit dem Ganzen nicht so viel zu tun haben, so in dieser wirklich krassen Fashion-Branche. Und man spricht ja auch heutzutage auch immer schon davon, ja, das wird alles diverser und es werden andere Körpertypen gebucht, aber das stimmt nicht. Also so 80, 90% sind immer noch wirklich dieses 1,80 große Model, was ja unter 90 Zentimeter Hüfte hat und so. Also das kann ich persönlich nicht bedienen. Möchte ich auch nicht.
Aber gab es immer sowas wie ein Ziel, dass du gesagt hast, oh ja, so einmal Mailand oder ne, einmal irgendwie so eine große Show laufen, war schon ein Ziel?
Nee, tatsächlich überhaupt nicht, weil ich genau weiß, ich bringe da einfach nicht die Voraussetzungen mit und ich würde mich da wirklich quälen. Ich weiß, es würde auch meiner mentalen Gesundheit nicht gut tun. Und warum soll ich da Energie reinstecken in so einen Bereich, wo ich einfach nicht so gut reinpasse und das so forcieren, wenn ich doch einfach in anderen Bereichen arbeiten kann, wo ich gerne gebucht werde, wo ich auch eine gute Chance habe, an Jobs zu kommen tatsächlich und wo auch einfach ein gesunder, sportlicher Körper auch gerne gesehen ist.
Ja.
Ja.
Das sagst du auch mit einem großen Stolz auch in deinem Gesicht, wenn ich das sagen darf, ja. Aber dann hast du ja sicher jetzt eine sehr lange Liste, wenn du jetzt schon voll im Nerd-Laufbereich bist, der Läufe und der Marathonläufe, Entschuldigung, der Marathonläufe, die du alle noch machen willst.
Nee, nicht mal. Ich
Ach
hab
nee,
tatsächlich,
nicht? Ach,
nee,
was.
Ich habe einfach nur die Zeiten jetzt im Kopf. Ich würde einfach mich gerne so weit verbessern, wie es geht. Und ich sag mal so, Strecke ist mir egal, Hauptsache schnell. Also für Berlin nächstes Jahr habe ich mich natürlich schon angemeldet, weil die Strecke ja wirklich 1A ist, um schnell zu laufen. Und alles Weitere, klar, ich würde zum Beispiel auch gerne mal New York laufen oder auch mal da die Majors abklappern, aber das sind eher dann so Sachen, weiß ich nicht. Wenn ich mal meine Traumzeiten irgendwann erreicht habe, wo ich noch nicht ganz genau weiß, wo sie liegen, das wird sich noch alles rausstellen. Aber dann kann ich ja noch so ein bisschen auch ja mehr Spaßläufe noch einbauen. Aber erstmal will ich schneller werden.
Ja, das ist großer Sport. Dann sag mir noch zum Abschluss, trainierst du auch mal mit anderen oder trainierst du alleine? Was trainierst du mit Leuten und was trainierst du auf jeden Fall alleine?
Ich trainiere so gut wie alles alleine. Ich genieße mein Training alleine. Ich habe ganz gerne bei Longruns tatsächlich eine Radbegleitung dabei. Das hat mein kleiner Bruder in der Vorbereitung ganz ganz tapfer und stolz auch gemacht. Der ist dann mit einer Musikbox hinten auf dem Fahrrad dann hinter mir hergefahren mit der Peitsche so gefühlt. Das war cool. Aber ich habe die Zeit auch allein genossen, weil ich bin wirklich den ganzen Tag auch Reizen ausgesetzt und ich mag das einfach dann mal die Klappe halten zu können und einfach mein Ding zu machen und dann das so ein bisschen auch als meine Me-Time zu nutzen, das war schon immer schön. Also ich trainiere eigentlich vorwiegend zu 99% alleine.
Das ist nicht unähnlich wie bei dir, ne? Du hast auch immer gerne einen Philipp mit einer Fahrradbegleitung bei den langen Sachen dabei gehabt, schon wegen Verpflegung auch und sowas, ne?
Ja.
Da muss man nicht so viel organisieren.
Genau,
ja.
In Sachen Wettkampfverpflegung natürlich ein absoluter Luxus. Und zumindest in den letzten Jahren war es auch so, dass ich, ja, ich würde mal sagen, alles zu Hause hier in Regensburg eigentlich alleine trainiert habe. Und klar, okay, Trainingslager, dann hast du dann meistens sich irgendwie der Trainingsgruppe angeschlossen. In Kenia waren es dann doch recht viele Leute, was dann auch eine coole Abwechslung ist, aber Trainingslager ist dann auch nicht Alltag zu Hause. Das ist ja dann irgendwie, du bist dann da, um nur zu trainieren, das ist dann auch cool. Ich habe aber sonst auch eigentlich, also mir hat das nichts ausgemacht, alleine zu trainieren. Ähnlich wie Maike das gesagt hat, ich fand das schon teilweise auch ganz cool, dass man dann halt auch bei sich ist. In einer Marathonvorbereitung mit einer gewissen Einschränkung, da ist dann auch manchmal schön, ein bisschen Abwechslung zu haben, dass du bei den langsamen Einheiten vielleicht jemanden hast zum Quatschen, weil das, ja, wenn du jeden Tag irgendwie 30 Kilometer rennst, da irgendwann kennst du jeden Stein irgendwo in deiner Umgebung, da war es dann schon auch schön, wenn du die lockeren Sachen ein bisschen mit Begleitung machen konntest, aber nee, grundsätzlich fand ich das jetzt nie, ich hatte jetzt kein Motivationsproblem, jetzt rauszugehen, wenn ich wusste, ich laufe jetzt 20 oder 30 Kilometer irgendwie alleine.
Ja, Maike, fantastisch. Also erstmal natürlich fantastisch, dass du so kurzfristig für uns Zeit hattest, dass du so viel erzählt hast von dem, was du machst und was du ja herausgefunden hast für dich über Laufen, ja, über deinen Körper und so weiter. Und dann sagen wir auf jeden Fall schon mal viel Spaß beim weiteren Tempojagen. Ich glaube, da ist noch nicht die letzte Messe gelesen in der Hinsicht.
Wir werden das aus der Ferne natürlich auf jeden Fall verfolgen. Und verfolgen ist ein gutes Stichwort. Ihr solltet Maike folgen, weil dann könnt ihr natürlich auch noch ihren weiteren sportlichen Werdegang und alles drumherum, also du postest ja auch viel, was dein Job etc. anbelangt, was total spannend ist, auf Instagram. Wir werden Maikes Profil auf Insta in die Shownotes packen. Da gerne abonnieren und genau, natürlich von mir auch sportlich und über das hinaus natürlich alles Gute. Wir werden gegebenenfalls uns nochmal bei dir melden, wenn dann die 2,45 oder so gefallen ist. Nee, no pressure, wir schauen das aus der Ferne.
Also wenn du eine 35,30 über 10 laufen kannst, ne, dann verstehst du, ne?
Das spornt mich an.
Ja, das ist total spannend zu sehen, wie du das alles jonglierst und handelst und genau, entsprechend dementsprechend die Prioritäten setzt. Das ist super. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
Danke
entsprechend
euch auch.
Unserer Legacy haben wir das frühzeitig platziert, die Anfrage, dass du, ob du vielleicht Lust hast, hier zu sein. Insofern wissen wir das extrem zu schätzen, dass du bei deinem schon ohnehin eng getakteten Plan hier dir für uns Zeit genommen hast.
Ja, danke euch auf jeden Fall. Und ich muss sagen, ich habe mich sehr über die Einladung gefreut, weil einfach in einem Podcast teil zu sein, den man selber hört, auch bei den langen Läufen, ey, das ist mega cool. Also ich fand's super.
Ja, vielen Dank auch dafür. Ja. Und wenn ihr nichts Besseres zu tun habt, als am Wochenende New York Marathon zu schauen und anschließend gefixt seid und doch wieder laufen gehen musst, dann macht es meinetwegen.
In diesem Sinne, passt auf euch auf, viel Spaß beim Laufen. Manche wissen wir ja auch, laufen selber sogar in New York. Dafür natürlich alles Gute. Ich durfte das letztes Jahr erleben, ist wirklich ein großartiger Marathon. Und ansonsten hören wir uns hoffentlich in der nächsten Woche wie gewohnt in alter Frische. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.